Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Wenn es so einfach wäre, dann wäre ja jeder Club erfolgreich. Und die Herausforderung hier ist halt einfach nicht nur die Idee zu haben, sondern den Widerständen immer wieder zu trotzen. Und die Widerstände hier sind einfach aufgrund des Standorts und der Vergangenheit um ein Vielfaches höher. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum die Menschen den HSV auswählen, weil sie vielleicht mit der etwas größeren Challenge dann auch sich messen wollen.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Einen wunderschönen guten Tag oder moin moin, wie man hier sagt. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Liebe Leute, wir haben mal wieder eine Auswärtsreise auf uns genommen. Das bedeutet bei mir, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin ins schöne Volksparkstadion gefahren. Und bei Zander bedeutet das, der durfte sich schon einmal kräftig über die Deutsche Bahn aufregen. Ich hoffe, er ist trotzdem gut gelaunt heute in dieser Folge am Start. Guten Tag, Herr Zander.
Wenn du mich jetzt nicht an die Bahnfahrt erinnert hättest, wäre ich sehr gut gelaunt gewesen, weil ich ja weiß, was wir jetzt vorhaben. Auch von meiner Seite schönen guten Tag und wie du ganz billig hier dieses Lokalkolorit zu Beginn nochmal abgrasen musst mit Moin Moin. Ne? So bist du einfach, du bist ein Opportunist.
Das wird mir gleich meine erste Frage an den Local sein, der jetzt noch nicht ewig hier lebt, aber ich glaube einfach mehr Ahnung von dieser Sprache hat als wir. Guten Tag, Jonas Bold.
Ja, Moin von meiner Seite.
Genau, wie viele Moins sind denn richtig?
Ich habe gelernt, dass ein Moin als Vorstellung ausreicht.
Okay, und zwei Moins sind schon auf die Kacke hauen?
Wahrscheinlich, ja. Das macht man ja ganz gerne. Ja.
Oder ja. Ist das je nach Laune und also auch wenn man sich schlecht fühlt, dann ist vielleicht nur so ein genervtes Moin. Und wenn man gut gelaunt ist, dann ist vielleicht auch mal ein Moin, Moin, Moin.
Nein, das gibt es sowieso hier nicht.
Ich also, ganz gerne.
Ja, ja. Okay. Also drei Moins gab es, glaube ich, noch nie. Jonas, nochmal super schön, dass wir hier sein dürfen. Es ist ja schon unser zweiter Podcast, den wir mit dir machen dürfen. Damals in Düsseldorf auf dem Spobis. Das ist jetzt über anderthalb Jahre her, ne? Ja. Mhm. Ich glaube im Januar, Februar Correct. Haben wir die Folge ausgestrahlt, damals 2020. Jetzt sind ein paar Monate vergangen, du bist immer noch beim HSV in Amt und Würden, wobei man hier gleich mal dazu sagen muss, dass es gerade Umbaumaßnahmen gibt. Es ist nicht so, dass der HSV mal wieder umgemodelt wird, sondern hier ist am Freitag Länderspiel. Heißt das, also ich habe schon gesehen, hier ist ein bisschen geschmückt worden, da ist jetzt viel DFB-Style drin und du musst jetzt dein Büro hergeben und da sitzt jetzt für eine Woche der DFB-Präsident oder wie sieht das hier aus?
Ja, du, das ist ja gar nicht so leicht zu definieren.
Ja, das, aber irgendeiner klopft
gegen Rumänien am Freitag, okay. Ja,
gegen Rumänien, genau. Aber bedeutet wirklich, dass man hier ein bisschen, also wenn man so als Verein hergibt, ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, ihr dürft hier Länderspiel machen, dann heißt das schon, dass der DFB kommt mit einigen Postern und hier ein bisschen umgestaltet.
Ja, genau. Das wird komplett neu gebrandet oder umgebrandet. Wir üben da ja schon mal ein bisschen, ne? Weil wir international ja momentan nicht so viele Spiele haben. Üben aber dann in dem Sinne wirklich für die Europameisterschaft auch 2024. Da werden wir auch ein paar Spiele haben. Da kommen dann noch ein paar größere Umbaumaßnahmen. Aber das ist so, ja. Also ähnlich wie bei DFB-Pokalspielen von der Werbebande her bis Räumlichkeiten und auch was Training angeht, wir haben natürlich selber Trainingsbetrieb jetzt noch die Woche, das wird dann Richtung Wochenende dann auch ein bisschen anders. Also haben noch ein Testspiel in Wolfsburg und deswegen kommt das dem DFB dann ganz gut entgegen.
Fragt der DFB eigentlich an, übrigens, wenn ihr das im Hintergrund hören solltet, also man es wird
alles,
hier
was
auch gehämmert,
hier scheppert, ne? Und ja, ja. So weiter. Es ist ein bisschen, wenn der DFB hier eindrückt, ist wie wenn meine Mama mich besuchen kommt. Sie hat ein, zwei Einrichtungsgegenstände mit, die ich eigentlich nicht möchte, ja, aber die dabei sind und
hier
die dann
irgendwo Pflanze
platziert werden.
Mein Junge.
Hier, ja, musst du doch nochmal, kümmer nicht das an eine andere Stelle. So stelle ich mir das jetzt hier vor.
Das wird gearbeitet hier.
Ja, genau.
Wie bei Benny zu Hause, wenn Mutti kommt. Fragt der DFB eigentlich offiziell an und man hätte theoretisch die Chance auch abzulehnen und zu sagen, ja, nee, das ist uns zu viel Stress?
Ja, also wir machen es auch ganz ehrlich, es gibt ja auch ein paar Einnahmen dafür. Das spielt auch eine Rolle und ja, ist natürlich eine Imagegeschichte, logisch. Ich glaube für den DFB auch lukrativ, weil großes Stadion und große Stadt. Aber jetzt einfach so, dass der DFB das aussuchen kann und alle zustimmen müssen, so ist es nicht. Nee, das läuft sehr partnerschaftlich.
Okay. Also dann erstmal hier Rumänien am Start gegen die Jungs von, ich hätte fast Yogi gesagt, aber man muss sich wirklich, das ist wie wenn die Bundeskanzlerin bald nicht mehr ist. Man braucht diesen Switch, also ich brauche diesen Switch im Kopf noch.
So, wenn die Bundeskanzlerin nicht mehr Bundeskanzlerin ist.
Ja, natürlich, das ist ja klar. Also Angie wird uns alle überleben. Jonas, als wir das erste Mal mit dir gesprochen haben, da gab es auch sehr viel Feedback von euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ist sehr, sehr schön gewesen, wie das damals ankam. Haben wir sehr viel mit dir über den Weg hin zum HSV geredet. Und dann am Schluss noch ein kleines bisschen über den HSV. Aber vor allem erstmal deine Station und diesen besonderen Werdegang so als Quereinsteiger, Praktikant bei den Bayern und dann plötzlich Scout in Südamerika für Leverkusen und so weiter und so fort. Heute reden wir vor allem über das, was jetzt dann in Hamburg passiert ist, mit dir als sportlich Verantwortlichen. Ich kann ja mal verraten, wir hatten erstmal so versucht ins Auge zu fassen, vielleicht den Montag vor 2 Wochen, da wärst du hier gesessen als frisch gebackener Nordderby-Sieger. Jetzt erleben wir das ganz andere Spektrum, was man als HSV in der zweiten Liga auch mitnimmt, nämlich dass man 1-1 spielt im Erzgebirge beim noch sieglosen Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue durch ein glückliches Last-Minute-Eigentor der Auer und froh sein muss, dass man einen Punkt mitgenommen hat bei den Veilchen.
Also mit dem Veilchen davon gekommen.
Mit dem Veilchen aus dem Erzgebirge wieder zurückgekommen, genau. Das beschreibt wahrscheinlich schon genau diese Bandbreite und diese Extreme, zwischen denen ihr als Verein in dieser Liga wandelt, oder?
Ja, also dieses Schwarz-Weiß-Gemale, das trifft es ganz gut. Ich habe natürlich gewusst, dass wir in Bremen gewinnen werden. Deswegen habe ich gesagt, es ist einfach, sich dann am Folgetag dahin zu stellen. Nein, Spaß beiseite. Ist eigentlich wirklich eine sehr gute Beschreibung, aber deswegen habe ich auch gesagt, ich mache es unabhängig von dem Spiel am Wochenende, weil es ja auch meine Aufgabe ist, natürlich so sehr, wie ich mich freue und ärgere, hier eine gewisse Ruhe da auch reinzubringen und sich davon eben nicht leiten und lenken zu lassen, wie jetzt am Wochenende das Spiel verlaufen ist. Und aktuell sogar dann mehr denn je. Wir haben ja einen Weg eingeschlagen jetzt vor anderthalb Jahren, dass wir wirklich beschlossen haben, hier nachhaltig arbeiten zu wollen und nachhaltig im Sinne auch was Wirtschaftlichkeit und die sportliche Idee angeht. Das ist in der Vergangenheit ja nicht immer so der Fall gewesen. Und wir wissen, dass Fußball Tagesgeschäft ist. Das ist auch schön und vor allen Dingen jetzt mit Zuschauern im Stadion. Aber es geht ja am Ende darum, hier eine Strategie zu haben und einen Plan zu verfolgen. Immer in dem Wissen, dass der Profifußball auch schon eine sehr krasse Dynamik mit sich bringt.
Wir machen nochmal kurz Tagesgeschäft und dann geht es ums Größere.
Dann wollen wir diesen Weg kennenlernen.
Genau, weil bei uns im Kicker stand vor dem Spiel die Überschrift, habe ich extra nochmal nachgeguckt, hoffen auf den nächsten Schritt. Und jetzt nach dem Spiel im Montagskicker ist die Headline so als Frage formuliert, Rückschlag oder Realität? So. Und du kannst uns das jetzt mal beantworten. 1-1 beim Vorletzten, was sagt das über den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft aus?
Ja, dass die Bandbreite einfach sehr groß ist und das bringt die Liga vor allen Dingen mit sich. Ich habe jetzt noch nicht so viel gelesen, das mache ich in letzter Zeit übrigens auch weniger, weil die Ausschläge dort ähnlich emotional schwarz-weiß sind, das gehört auch dazu. Das spiegelt ja dann auch immer so ein bisschen den Zuschauer und den Fan ja auch wieder. Das Spiel jetzt am Wochenende war vielleicht eins der schlechtesten, seit ich in Hamburg bin. Da gehören ja immer auch 2 Mannschaften dazu. Wenn man dann Bremen oder Schalke sieht, wo wir wirklich gut gespielt haben, ist das Ausmaß ins Positive extrem. Ich persönlich sage, dass die 2 Spiele auch nicht so dominant waren, wie sie dann dargestellt wurden. Wir waren einfach präsenter, wir waren vielleicht griffiger, auch effizienter, aber sowohl Schalke als auch Bremen, es hätte auch unentschieden ausgehen können. Und das sagt sehr, sehr viel über diese Liga aus. Ähnlich ein Heimspiel hier gegen Dresden, erste Halbzeit. Sehr, sehr dominant, viele, viele Torchancen, kann locker 3-0 stehen. Es geht am Ende 1-1 aus durch eine Standardsituation. Und das macht die Liga so spannend. Das sagt sehr viel darüber aus. Und trotzdem hätten wir von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, ganz anders auftreten müssen. Am Ende gehen wir natürlich glücklich mit einem Punkt nach Hause, aber ich sage ganz ehrlich, natürlich glaubt man dran, dass das Tor dann am Ende auch so fällt, war eigentlich bezeichnend, weil uns eigentlich nicht viel gelungen ist und wir vielleicht an dem Tag dann auch gar kein Tor selber geschossen hätten in dem Sinne. Trotzdem ist die Moral der Truppe da, dass sie es einfach bis zum Ende versucht. Und wir haben jetzt gerade gegen Aue sind wir zurückgekommen, wir sind gegen Nürnberg 2-mal zurückgekommen. Wir sind vorher hier gegen Sandhausen mit einem auch ärgerlichen Rückschlag kurz vor Schluss auch wieder zurückgekommen. Und ich erinnere mich ganz gut an unser letztes Gespräch, das war nämlich noch vor Corona. Mhm. Wir haben, ich weiß nicht, ob am Vortag oder am Tag selber, das lief ja so im Spobis, in Bochum gewonnen. Montagsabendspiel, Flutlicht, Topspiel, wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Kurz danach kommt Corona und seit Corona haben wir in der Nachspielzeit oder in der Schlussphase gar kein Tor mehr geschossen. Also eigentlich eher Gegentore bekommen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch mit den Zuschauern wieder zu tun hat. Wenn du hier natürlich spielst, in Hamburg extrem, jetzt immerhin mit 20.000, 25.000 Zuschauern zuletzt, aber auch auswärts kommen ja viele Hamburger mit, das gibt dir halt nochmal einen Push-Faktor. Und ansonsten hast du halt insbesondere auswärts dann, wenn keine Zuschauer da sind, natürlich viele Mitarbeiter vielleicht noch gehabt vom Gegner und
die da mit irgendwelchen Hämmern auf irgendwelche...
Ja, das ist ein Highlight-Spiel für die, gegen den HSV zu spielen, mhm, und da wird dann alles reingeworfen. Das ist alles gar keine Entschuldigung. Ich versuche es nur so ein bisschen zu erklären, wie die Dynamik und die Emotionen im Fußball halt eine Rolle spielen können. Und insbesondere hier das 2-1 gegen Sandhausen, was wirklich sehr ärgerlich war mit dem Ausgleich. Wir waren ein Mann mehr und dann eine Unachtsamkeit und waren eigentlich trotzdem besser und direkt danach auch wieder nach vorne. Wir hatten vor dem 2-1 300-prozentige Torchancen und dann fällt das Ding in der 96. Minute. Und was da los war, bei wirklich nur 20.000 Zuschauern, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also da sieht man, was das bewirken kann. Wie die Ausschläge sind hier in Hamburg. Ja, und ich hoffe natürlich jetzt, dass die Hütte demnächst auch bald voll wird mit der neuen Regelung und dass das auch nochmal ein großer Pluspunkt für uns ist.
Jonas, wir machen uns ja vor solchen Gesprächen, der ein oder andere Hörer mag es nicht glauben, regelmäßig Gedanken, was wir so für Fragen stellen können, was so die Themen sind. Und was wir natürlich zumindest immer als Motivation haben, ist, nicht diese klassischen Fragen zu stellen, die so jemand wie in deiner Position, so jemand wie du, eh regelmäßig beantwortet. Was würdest du sagen, ist die Frage, die du in deiner Zeit beim HSV hier am häufigsten gestellt bekommen hast? Ich hätte zumindest, was die grobe Richtung angeht, eine starke Vermutung.
Wahrscheinlich steigt ihr auf, also auch ja. Steigt ihr auf, so ein bisschen so, man sagt ja immer, wir gewinnen, die verlieren, deswegen ist das wirklich, die Frage ist auch, steigt ihr auf am Ende? Ja. Viel interessanter ist aber, wir machen manchmal eine Diskussionsrunde, bevor ich auch häufig dann nach dem Wochenende lese, so ein bisschen dieses Medien-Bingo, würde ich sagen, so was sind die Schlagzahlen heute? Und dann so die Worte auspacken, die dann so am meisten fallen. Das ist dann Beben, Knall, Skandal, Versager, auch Helden. Aber anhand der Tatsache wirklich mal so ein bisschen zu versuchen, wie könnte die Überschrift heute lauten? Du hast es, glaube ich, gesagt. Was war es?
Rückschritt
oder Realität. Also würde ich behaupten, auch etwas, was ich jetzt schon mehrfach als Schlagzeile irgendwie gelesen habe. Also es wiederholt sich sehr viel. Inhaltlich ist es dann oft auch sehr treffend, aber klar, Schlagzeilen machen natürlich auch so ein bisschen die Musik. Deswegen.
Ja, also es war genau die Vermutung, die ich hatte bei euch logischerweise, dass du natürlich immer wieder auf dieses Thema angesprochen wirst. Steigt ihr auf und wenn jetzt doch nicht, was ist dann? Und also das sind logischerweise die Themen, mit denen sich der HSV, mit denen ihr euch beschäftigen müsst, bis ihr dann irgendwann aufgestiegen seid. Nervt's oder kannst du damit dann auch konstruktiv umgehen?
Also je länger ich hier bin, desto besser kann ich sogar damit umgehen. Ich glaube auch, weil man vielleicht das ein oder andere schon mal gehört hat. Und das zeigt ja, also auch wenn ich dieses Thema mit den Schlagzeilen erwähne, das soll einfach nur darstellen, so was macht den HSV aus? Also ich nutze das überhaupt nicht irgendwie als Ausrede, wenn es mal nicht läuft oder sonst was, sondern die Strahlkraft, die ist wirklich unglaublich extrem. Das zeigt ja auch, wie viele Menschen sich dafür interessieren und das macht's ja irgendwie auch so spannend. Und vielleicht ist sogar die richtige Frage jetzt im Nachgang gar nicht, wollt ihr aufsteigen? Also weil wir
die kriegst du noch
ja,
öfter, ja?
Ja, weil wir kommen jetzt ja vielleicht auf diesen Weg auch nochmal zu sprechen. Und dann heißt es ja auch, warum sagt ihr nicht der HSV muss aufsteigen. Nee, er muss nicht aufsteigen, sieht man ja. Also es geht trotzdem weiter. Und es ist eben wichtig, hier einen Weg einzuschlagen, der eben nachhaltig ist und nicht nur von der Hand in den Mund, von heute auf morgen, wo Gelder verbrannt werden. Also seit ich hier bin, wir haben jedes Jahr Transferüberschuss erwirtschaften müssen, weil es dem Verein wirtschaftlich halt nicht so gut geht wie dem einen oder anderen Bundesligisten und weil in der Vergangenheit vielleicht ein paar Fehler zu viel gemacht wurden. Das heißt ja nicht, dass jetzt immer alles richtig ist, aber wir sind davon überzeugt, wenn man eine Strategie hat und einen Plan, dass der irgendwann aufgeht. Und das heißt nicht, dass wir in der zweiten Liga bleiben wollen oder nicht aufsteigen wollen. Also ich kenne im Übrigen keine Mannschaft, kein Trainer, keinen Verantwortlichen oder generell kein Leistungssportler, der nicht Erfolg haben will. So, dass das natürlich jetzt in dieser Saison extrem mit HSV, Schalke und Bremen in Verbindung gebracht wird, ist ganz klar. Aber es gibt auch den ersten FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf,
Hannover,
St. Pauli, die sich still und heimlich irgendwie auf den ersten Platz gespielt haben, die muss man leider sagen, dann als HSV-Verantwortliche ein überragendes Kalenderjahr 2021 spielen, die in dem Winter sich von Publikumsliebling getrennt haben, die einen Weg auch eingeschlagen haben, der nicht für viel Applaus gesorgt hat, aber eine Überzeugung mit sich gebracht hat. Und das ist für solche Vereine einfacher, weil sie sich so ein bisschen in dem Schatten der Großen verstecken können. Keiner redet von Heidenheim, auch die sind wieder mit dabei. Mhm. Über Jahre sehr, sehr gute Arbeit. Und das sind eben genau diese Vereine, die einen Weg eingeschlagen haben. Und da kann auch mal was schief gehen, aber je nachhaltiger das Thema eben ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Trotzdem wird sich keiner gegen den Erfolg, in dem Fall gegen einen Aufstieg wehren.
Du hast den roten Faden nicht nur entdeckt, du hast ihn auch gleich aufgenommen und dich jetzt an dem schon ein bisschen langgehangelt, denn genau darauf wollten wir natürlich hinaus. Da kommen immer wieder Fragen, wann steigt ihr auf, wann steigt ihr endlich auf, ist mindestens mal so ein Wort in der Klammer. Und wie schwer ist es dann, diesen Weg innerhalb des Vereins durchzusetzen, also diesen Plan durchzusetzen, denn du hast angefangen, da hatte der HSV den direkten Wiederaufstieg gerade verpasst, durchaus ja noch mit einem Kader, der etwas anders aussah, auch was zum Beispiel die Gehaltsstruktur angeht. Wie schwierig war es, da jetzt hinzugehen und zu sagen, passt auf Leute, vielleicht zahlen wir den Leuten sogar ein bisschen weniger, wir haben etwas weniger Spieler mit Bundesliga-Erfahrung im Kader, aber wir werden nachhaltiger arbeiten.
Ja, ich glaube, wenn jeder sich Gedanken darüber macht, ist es nachvollziehbar, weil es ja in der Tat von Jahr zu Jahr einfach schwieriger wird. Ne? Also du hast weniger TV-Gelder vielleicht, auch bei so einem Standort wie Hamburg sinkt dann ein bisschen das Interesse. Das können wir noch nicht so hundertprozentig beziffern, weil wir jetzt ja lange ohne Zuschauer gespielt haben. Also ich kann es immer nur betonen, natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber du musst, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, du musst einfach eine Strategie haben. Das ist nicht immer so einfach hier in Hamburg, weil viele mitreden wollen, aber insbesondere jetzt mit dem entscheidenden Gremium, mit dem Aufsichtsrat, ist sehr, sehr viel Ruhe eingekehrt. Die haben das alle mit großer Freude gemeinsam auch mit abgestimmt, dass wir diesen Weg eben gehen wollen und sind total davon überzeugt. Deswegen sehe ich da eigentlich keine Bedenken und das zeigt ja eigentlich auch, wir sind jetzt im Sommer leider nicht aufgestiegen und ich bin trotzdem noch hier und andere auch. Also man will diesen Weg schon gemeinsam gehen. Ob das immer so bleibt, das hängt natürlich von den Menschen dann auch ab, die dann eben vor Ort sind, aber das ist dann auch nicht meine Entscheidung
oder
alleine.
Oder im Zweifel von dir, weil eine Frage, die ja sich logisch anschließt, ist zum Beispiel, wenn das jetzt wieder nicht klappt in dieser Saison mit dem Aufstieg, dann ist es das dritte Jahr in Folge, wie gesagt, das vierte, da warst du dann noch nicht im Amt, aber das ist jetzt ja, das wäre dann die vierte Saison in Folge und der HSV würde dann in eine fünfte Saison in der zweiten Liga gehen. Und dreimal in Folge hat man den Aufstieg verpasst, mit dir als sportlich Verantwortlichen. Gibt es dann irgendwann den Punkt, wo du auch selber sagst, da ziehe ich für mich die Konsequenz, weil das jetzt das dritte Mal nicht geklappt hat?
Also das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit vorgegriffen und wenn ich mich jetzt schon mit dem möglichen Nichtaufstieg beschäftige, dann widerstrebt das eigentlich meinem Naturell. Also ich bin zum einen von dem Weg überzeugt und B, auch davon überzeugt, dass wir genau deswegen oder auch vielleicht trotz der etwas schwierigeren Möglichkeiten erfolgreich sein können. Es gibt ja keine Übermannschaft in dieser Liga. Natürlich ist der HSV oder Hamburg als Standort spezieller als woanders, vielleicht herausfordernder auch als woanders. Das macht es ja so spannend. Aber warum soll ich jetzt schon ans Scheitern denken? Also
kann ich gar nicht.
Wie funktioniert denn diese Umsetzung bzw. diese Vorstellung des neuen Weges, wenn wir immer noch als neu bezeichnen wollen, dann in der Praxis, weil du jetzt gesagt hast, der Aufsichtsrat, der hat das abgesegnet. Kommst du da mit einer PowerPoint-Präsentation hin und sagst, das sind hier ganz wichtige Zahlen oder auch wichtige Gesichter, die wir in der nächsten Zeit in den Fokus stellen? Und dann sagen die, alles klar, sieht gut aus? Wie läuft das?
Ja, also natürlich spielt PowerPoint auch eine Rolle. Habe ich auch lernen müssen. Ich glaube, die Generation, die hat das gelernt auch. Aber in erster Linie geht es ja, glaube ich, was ist der Inhalt? Und die Zahlen, das klappt sehr gut in der engen Zusammenarbeit mit Frank Wettstein und seinen Leuten. Es wurde jetzt ja viel tituliert, so letztes Jahr wieder abgekommen von dem Weg. Das ist ja auch so eine Schlagzeile. Der HSV findet sich erneut neu. Nee, wir haben uns zum letzten Jahr nicht neu erfunden. Wir haben gesagt, wir möchten einen Weg gehen mit jungen, hungrigen Spielern. Da hatten wir letztes Jahr die sogenannten Säulenspieler, um die Mannschaft zu stabilisieren. Das hat jetzt mit den entsprechenden Säulenspielern vielleicht dann auch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen sind wir aber nicht von den Säulenspielern abgekommen. Also um es mal ganz plakativ zu sagen, wir haben die jetzt trotzdem. Mhm. Es sind halt andere Spieler, vielleicht auch ein paar Jahre jünger, vielleicht auch mit einer anderen Perspektive. Aber wenn man Spieler sieht wie Sebastian Schonlau, Jonas Meffert, ein Moritz Heyer, der im Jahr zuvor auch schon geholt wurde, aber auch ein Tim Leibold oder Heuer Fernandes. Das sind Spieler, die sehr, sehr viele Spiele in der zweiten Liga gemacht haben, die eine Erfahrung haben auf diesem Gebiet, die vielleicht vom Typ nicht den großen Namen haben, wie zuvor andere Jungs, aber die den HSV für sich als Karriereschritt sehen, die mit dem HSV erfolgreich sein wollen, weil das Größte für sie bisher in ihrer Karriere ist. Das hat sich etwas verändert, aber trotzdem sind es ja Spieler, die vorangehen und die vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler, der für uns ja mehr denn je eine Rolle spielt, ob im Idealfall aus der eigenen Akademie, aber kann ja auch mal einer sein, wie Onana im letzten Jahr, der gescoutet wurde. Jetzt haben wir da mit Vuskovic und Tommy Doyle zwei externe junge Spieler geholt, die sich hier entwickeln wollen und sollen. Das funktioniert auch nur mit ein paar, die schon etwas gestandener sind. So, aber das ist halt immer der Klassiker. Es wird an Begriffen aufgehangen und dann heißt es immer nur Held oder Versager. So. Und davon musst du dich ein bisschen lösen. Wie gesagt, ich will das gar nicht kritisieren, weil wenn es keinen interessieren würde, wäre es ja auch schade. Aber man muss es halt einfach nur immer in der Waage halten.
Aber nochmal zum Verständnis, also das Modell Säulenspieler und junge Leute dazu, drumherum, wie auch immer, das ist geblieben. Die Säulenspieler sind andere und da gibt es diese leichte Veränderung, dass man da jetzt auf Leute setzt, die zwar Erfahrung mitbringen, die also auch Führungsqualitäten mitbringen, die aber selber eben, jetzt sage ich es mal sehr plakativ, immer noch so sehr im Saft stehen, dass sie auch den Ehrgeiz haben, selber den nächsten Schritt zu machen und anders als vielleicht der eine oder andere davor, diese Station hier nicht nochmal als letzte Option sehen und dann kann ich ja nochmal ein bisschen was an die Jungs vermitteln, also weniger abgehalft hat als selber ehrgeizig.
Ja, ich will den anderen jetzt gar nicht fehlenden Ehrgeiz
oder so unterstellen. Genau, das habe ich jetzt sehr provokant formuliert.
Wenn man gerade Simon Terodde sieht, der hat hier 24 Tore letzte Saison geschossen, der ist vorangegangen vom Allerfeinsten, den hätten wir natürlich auch gerne behalten, aber er hat seine Entscheidung getroffen, zurück in den Westen zu kehren. Das heißt nicht, dass wir nicht alles versucht haben, aber da spielt natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente eine Rolle. Das ist weniger geworden bei uns, auch bewusst weniger geworden, weil die Möglichkeiten halt etwas geringer sind, weil wir sie jetzt etwas in der Waage halten, weil wir keinen Spieler mehr haben, der zu alten Zeiten noch einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben hat. Und dann bekommst du auch nicht jeden Spieler. Das ist ja auch logisch. Also haben wir uns für diese Strategie entschieden, dann die erfahrenen Zweitligaspieler zu holen, die aber, wie gesagt, sich auch weiterentwickeln wollen und sollen, aber vielleicht in dem Konstrukt bewusst Verantwortung übernehmen können und sich nicht dann hinter irgendwelchen Namen verstecken können, so würde ich sagen. Es ist ja nicht so, dass die anderen Spieler sich bewusst dann versteckt haben, aber ein großer Name hier in Hamburg spielt halt schon immer auch eine Rolle, ne?
Skizzier mal für uns, was noch zu dieser Strategie dazugehört. Also junge Spieler hast du gesagt, die Nachhaltigkeit, dass wir mal einen Eindruck davon bekommen. Was macht den HSV gerade unter...
Ich unterbreche ganz kurz. Ja. Entwicklungsfähige Spieler, das ist der Punkt. Die können jung sein, die können aber auch Mitte 20 sein. Also, dass die sich weiterentwickeln. Also, der ganze Club muss sich weiterentwickeln.
Die zählen für mich als Anfang 30-Jährigen auch als junge Spieler.
Naja, aber du wärst mit 20 auch ein junger Spieler gewesen, aber nicht entwicklungsfähig.
Hallo! Also. Was soll das denn? Weißt du, dass wir mal so einen Eindruck bekommen, was ist gerade die Strategie des HSV unter Jonas Bolt? Wo wollt ihr gerade hin? Was macht ihr gerade?
Ja, ich habe es jetzt zumindest inhaltlich schon ein bisschen beschrieben, dass wir natürlich auch wieder in die Bundesliga kommen wollen und uns stabilisieren wollen, auch als Verein stabilisieren wollen, wirtschaftlich stabilisieren wollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, da gibt es ja ähnliche Beispiele bei anderen Vereinen, dass man am Höhepunkt, wenn man irgendwo international gespielt hat, denkt, man muss jetzt nochmal mehr und nochmal mehr, dass das immer so weitergeht und dann kommt der große Knall und dann fällt so ganz, ganz tief, sondern die Vereine, SC Freiburg ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, die öfters auf- und abgestiegen sind, natürlich ein ruhigeres Umfeld, aber die gesagt haben, im Zweifelsfall steigen wir ab, wir bleiben stabil, Infrastruktur, Strategie und dann werden wir auch wieder aufsteigen, aber dann haben wir nicht diese Ausreißer. Das ist ganz wichtig und ich glaube in Zukunft bei vielen Vereinen noch wichtiger denn je, weil man sieht, wenn dann so eine Corona-Phase kommt, die uns alle einen enormen Umsatzeinbußen gebracht haben, das hätte der HSV, behaupte ich mal, zu früheren Zeiten auch nicht so überstanden, wie wir es jetzt überstanden haben, weil wir in der Phase sehr gute Entscheidungen auch getroffen haben, ohne zu wissen, wie das funktioniert.
Kann der HSV, weil du es jetzt gesagt hast, auf nachhaltigere Beine stellen, weil das früher auch immer so ein Schlagwort war, mit dem ich jahrelang auch in der Berichterstattung konfrontiert wurde, Verein XY, der strukturell so aufgestellt ist, wie zum Beispiel der HSV oder andere Beispiele, kann gar nicht lange in der zweiten Liga überleben, der ist quasi dazu verdammt, in einem bestimmten Zeitraum aufzusteigen, weil er sonst irgendwann anfängt zu versauern quasi in dieser Liga und eher dann die Tendenz weiter runtergeht.
Ja, das sind ja auch Schlagzeilen, die diesen Sommer an uns herangetragen wurden. So, jetzt kommt der Trend nach unten. Wie gesagt, natürlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger und auch vor allen Dingen wirtschaftlich schwieriger, aber die Gefahr ist ja oft entstanden, weil man alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, man muss jetzt aufsteigen und wenn das nicht funktioniert, dann geht das den Bach runter. Und das hat natürlich mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, wenn man da über den Verhältnissen lebt. In erster Linie ist aber häufig so gewesen, dass die Verantwortlichen das gemacht haben, weil sie gesagt haben, wenn ich nicht aufsteige, dann werde ich entlassen. Und dementsprechend diese Strategie so aufgebaut haben. Das ist jetzt halt vielleicht anders, weil ich kann das nicht beantworten. Ich konnte das vorher auch nicht beantworten, aber ich habe das so gelernt und ich kenne das so, dass nachhaltiges Handeln auf Strecke eben erfolgreich sein wird. Wenn andere Menschen dazu kommen, sagen sie müssen was verändern oder es sind zu viele Fehler gemacht worden in meiner Zeit, dann ist das die Entscheidung von anderen Menschen, aber davor habe ich weder Angst oder lass mich da irgendwie deswegen beeinflussen, weil mein inneres Handeln sowieso immer so ambitioniert ist, dass ich deswegen auch auf die Frage von vorhin immer nur erfolgreich sein möchte. Ja, deswegen ein Scheitern jetzt gar nicht einplane in dem Sinne. Ne? Natürlich muss man, also, gibt es ja auch glücklicherweise dann die Finanzer, die vielleicht dann auch ab und zu mal ein bisschen bremsen oder einen hinweisen, aber ja, ich kenne das nur so, dass man eine Challenge antritt, weil man sie meistern will und nicht, weil man von vornherein sagt, es funktioniert ja nicht.
Warum war die Zusammenarbeit mit Daniel Thun am Ende nicht erfolgreich genug?
Was heißt erfolgreich? Also in dem Sinn, dass wir nicht aufgestiegen sind.
Ja, und dass ihr euch von ihm getrennt habt, ne?
Ja, weil ich habe es ja gesagt, Fußball ist ein sehr, sehr dynamisches Geschäft und die Gefahr ist halt auch da, dass das mit Menschen etwas macht. Insbesondere, wenn man diese Ausschläge sieht. Da gibt es ja auch Spieler, die hier überhaupt nicht zu Rande gekommen sind und dann woanders vom Allerfeinsten performen. Nimmt man gestern das Siegtor Kostic, was der für eine unglaubliche Karriere jetzt noch hingelegt hat, seit er beim HSV weg ist. Auch andere Spieler, die wir dann häufig nach Leverkusen geholt haben. Deswegen, man kann nie in den Menschen reinschauen, aber es sind halt oft Kleinigkeiten, die dann eben ein Spiel entscheiden und die Wirkung eines Spiels unterschiedlicher auf die Menschen einwirkt. Also ich kann ja da immer nur von mir selber sprechen, was das mit mir macht, aber es gibt ja auch Spieler, es gibt einen Trainer Und faktisch war es so, dass es ja, dass wir auf einem sehr guten Weg waren, meiner Meinung nach, auch mit sowohl mit Dieter als auch mit Daniel. Bei Dieter war es dann wirklich die Corona-Phase, wo wir sehr gut begonnen haben. Wir kriegen in Fürth ein unglückliches Gegentor in der Nachspielzeit. Wir spielen hier gegen Bielefeld vom Allerfeinsten, machen den Ball nicht rein, führen 2-0 Stuttgart und verlieren auch wieder Nachspielzeit. Und das waren die drei ersten Spiele. Und dann gehst du mit 2 Punkten raus, anstatt wirklich 9 möglichen auf der Habenseite zu haben. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dass dann das Umfeld wieder sagt, jetzt geht das schon wieder los. Und da kannst du dich manchmal versuchen, gegen zu wehren. Da brauchst du natürlich dann viele Motoren, die vorangehen. Und ähnlich war es dann eben auch im letzten Jahr. Wir hatten in Aue eine super Halbzeit, 3-1 geführt, spielen 3-3 am Ende. In Hannover führen wir sogar 3-0 und das nach einer Phase, wo wir dann gegen Bochum und Heidenheim für viele schon den Turnaround wieder geschafft haben. Das ist Fußball, das ist, macht es so spannend, weil man es nicht vorhersehen kann. Und man kann eben weniger vorsehen, was das mit den Menschen macht.
Genau, also da fehlt dann ja noch irgendwie ein Schritt, weil wenn wir jetzt erstmal nur bei Ergebnissen sind, die dann doof gelaufen sind, dann heißt das ja noch nicht, dass ihr euch trennen müsst.
Das ist richtig, aber wenn du holst oder du hast ja Menschen mit anhand eines Profils, Gespräche, Screening und so weiter ausgewählt, weil du darunter etwas verstehst und dir etwas vorstellst und das hat über weite Strecken sehr gut funktioniert und dann kommt dann vielleicht so eine Dynamik rein, wo ein Trainer dann vielleicht, das ist mal so plakativ, die Mannschaft dann nicht mehr so erreicht hat, dass er seine Ideen umsetzen kann. Und das macht ja auch wieder was mit einem Trainer, dass er merkt, irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Zugriff, um es wirklich ganz salopp mal zu formulieren. Ich will da jetzt auch nicht zu viele Details dann erzählen. Und ich habe seitdem auch mit Daniel auch ein paar Mal gesprochen, uns auch getroffen und das Ganze auch so ein bisschen Revue passieren lassen und er ist sehr, sehr reflektiert und ich halte ihn auch nach wie vor für einen sehr guten Trainer und glaube auch, dass er seinen Weg geht und wir haben ja auch immer gesagt, wir wären den Weg auch mit ihm weitergegangen, unabhängig von Aufstieg oder Nicht-Aufstieg und das ist das, glaube ich, was viele Menschen nicht verstanden haben, dass wir zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen haben, wo es schwierig war, wo man gemerkt hat, es funktioniert so nicht mehr, wie es vielleicht die Wochen zuvor funktioniert hat. Jetzt zuzusehen, nur um zu sagen, man zieht es durch, halte ich auch für falsch, weil die Überzeugung gefehlt hat, dass wir dann auch die letzten Spiele erfolgreich gestalten werden. Und das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen. Es hat dann am Ende trotzdem nicht gereicht. Und interessanterweise hat mir mal einer die Frage gestellt, okay, jetzt habt ihr es nochmal versucht mit einer Interimslösung. Wenn du doch überzeugt bist, warum machst du die neue Saison nicht mit ihm weiter? Mhm. Also rein inhaltlich habe ich die Überzeugung von Daniel June. Ich glaube aber, dass auf Strecke dann einfach zu viele Dinge dann irgendwie auch kaputt gegangen sind. Dafür hättest du die komplette Mannschaft dann vielleicht teilweise austauschen müssen. Das funktioniert auch nicht. Also einfach so ein bisschen einen Einblick zu geben. Es ist immer schwierig, wenn man nicht dabei gewesen ist und jeder hat ja von außen so seine Meinung zu erklären, dass es wirklich teilweise Kleinigkeiten gewesen sind auf der Achse der Entwicklung,
ja,
die dann leider nicht so in die richtige Richtung gegangen sind, im Parallelverlauf vielleicht Entwicklung des Clubs, Entwicklung der Mannschaft, Entwicklung des Trainers, wie wir das gebraucht hätten.
Und da können es dann eben, um es nochmal rückwärts aufzugreifen, auch mal schon auch Zufälle, blöd gelaufene Spiele, schlechte Ergebnisse, die nicht so hätten kommen müssen, den Ausschlag geben oder vielleicht auch nur den Anstoß geben, dass die Mannschaft dann eben vielleicht ein paar Prozent weniger von dem glaubt, was er dann in der nächsten Mannschaftsrede hält etc.
Genau, also ich finde, Hannover war wirklich so ein entscheidendes Ding, weil du, ich hatte es gesagt, Bochum, wichtiges Spiel, gewonnen freitagsabends den Anschluss zu verlieren. Dann kommt der Ausfall Corona-bedingt von Simon Terodde, wo ja alle gesagt haben, ohne Terodde geht gar nichts. Du gewinnst hier gegen Heidenheim, wo selbst der Trainer von Heidenheim sagt, ihr habt uns heute mit Heidenheim-Mitteln besiegt. Und das hat jeder gesehen und alle sagen so, jetzt hat der HSV mal in einem wichtigen Spiel sich gewehrt. Und dann führst du nach 60 Minuten 3-0 in Hannover. Und so gefühlt, auch auf dem Platz war es dann so, ja, das läuft jetzt. Und dann spielt der Fußball so seine Rolle, dann kriegst du das 3-1, bist noch gut drin. Irgendwie fällt dann das 2-1 und dann auf einmal merkst du auf dem Platz, da stimmt vieles nicht mehr. Und dieses Spiel, was 60 Minuten super funktioniert hat, trägt natürlich auch wieder was aus. Die Nervosität im Umfeld, natürlich ein größeres Medienecho, und das wirkt auch auf Menschen. Das wirkt vielleicht auch auf Spieler und vielleicht auch auf einen Trainer, und da kannst du halt nicht immer reinschauen. Aber man hat gemerkt, danach war ein Stück so ein bisschen ein Bruch drin. Da haben wir uns gegen gewehrt. Deswegen auch immer die aus Überzeugung ganz klare Positionierung zum Trainer, weil das, wie er es analysiert hat, für uns immer noch sehr, sehr klar war. Aber es wurde dann halt einfach von Woche zu Woche weniger, und dann nach dem Karlsruhe-Spiel hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass du jetzt gewinnst du bis zum Ende gar kein Spiel mehr, und das darfst du ja dann auch nicht zulassen, insbesondere wenn die Chance noch da ist und wenn du dann auch die Gefahr siehst, dass das vielleicht dadurch vielleicht auch noch mehr kaputt geht.
Ich hole mal den inneren Markus Lanz in mir raus, und seine Lieblingsfrage lautet ja, was macht das mit dir? Oder was macht das mit Ihnen? Stellt er ja unglaublich gerne diese Frage.
Frag mich mal, was es mit mir macht, wenn er das sagt.
Ja, oder was es jetzt mit dir macht, wenn ich das frage. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, weil die Situation bei Dieter Hecking ja ein bisschen eine andere war, ist das ja der erste richtige Trainer-Rauswurf gewesen, den du komplett als Oberchef zu verantworten hattest. Korrekt?
Das ist korrekt.
Ja. So. Davor hattest du in Leverkusen, reden wir auch gleich noch ein bisschen darüber, hattest du immer noch jemanden quasi, der dann auch als Gesicht dann noch davor stand. Was hat das denn mit dir gemacht, oder wie sah das in dieser Phase auch bei dir aus, wo dir dann irgendwann klar wurde, ja fuck, es bleibt mir jetzt nichts mehr anderes übrig, oder uns aus meiner tiefsten Überzeugung raus, als den Trainer jetzt nochmal zu wechseln, so kurz vor Saisonende?
Ja, es ist in erster Linie natürlich auch eine innere Enttäuschung irgendwie bei einem selber, weil man irgendwie merkt, das hat jetzt nicht so geklappt, wie du willst. Ich habe auch sehr guten Draht menschlich zu Daniel Thun, und von ihm als Mensch halte ich wie auch als Trainer sehr, sehr viel. Dann ist es nochmal schwieriger. Aber am Ende geht es, glaube ich, immer darum, das Ding rational zu bewerten und dann die Entscheidung auch rational zu treffen in der Verantwortung für den HSV. Und das meine ich eben damit, ist, ich habe immer gesagt, Kontinuität ist wichtig und dazu stehe ich auch. Aber nur dran festzuhalten, um allen zu sagen, ich kann dran festhalten, das wäre dann stur und das war fahrlässig. Und das muss man für sich eben bewerten auf der Skala, was richtig ist. Und die Wahrheit, die ist immer schwer zu vorauszusagen sowieso, und auch hätte, wäre und wie auch immer das so heißt. Aber in dem Moment musst du für dich die Entscheidung treffen, und dafür bin ich halt eben in dieser Position. Und da ziehe ich mich dann wirklich auch sehr stark immer auf das Rationale zurück, und das hilft dann eben. Ja, es ist trotzdem natürlich, gehört dann eher zu den schwierigeren Entscheidungen.
Und dann war es dir entsprechend auch ein Bedürfnis, mit ein bisschen Abstand mit ihm mal wieder zu sprechen. Ich meine, wenn wir das aus seiner Sicht sehen, wir haben ihn ja hier auch mal besuchen dürfen, sprechen dürfen, waren auch beeindruckt von der Art und Weise, wie er über diesen Job, aber auch diesen Auftrag, hier Trainer zu sein, geredet hat. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich sagen, so Bold, guck mal, hast mich ausgetauscht, ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Ja. Schöner Fehler von dir. Ich weiß nicht, ob er so mit dir redet, aber entsprechend war wahrscheinlich dein Bedürfnis da.
Würde man dann nicht denken, dass
im Anschluss mit dem, nee, glaube ich nicht. Aber entsprechend war ein Bedürfnis da, mit dir zu reden.
Kann er, und natürlich war er auch enttäuscht, ist doch logisch. Ähnlich wie so jeder Trainer, auch wenn es dann vorher nicht meine Entscheidungen alleine waren. Aber ich halte es immer für wichtig, weil man hat am Ende ein sehr, sehr enges Verhältnis und manchmal auch ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Das hängt ja vom Typ ab. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit, und da ist jetzt auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, und mich persönlich hat es natürlich auch interessiert, wo hätte er sich mehr Unterstützung gewünscht, oder wo sagt er, das ist vielleicht auch aus meiner Sicht nicht gut gelaufen. Also da bin ich ja ganz weit weg von zu sagen, du bist schuld und ich nicht, und jetzt schnell weg mit dir, bevor es mich erwischt, sondern ich hätte mir das gewünscht, dass das zusammen funktioniert, aber ja, ich entlasse mich ja nicht selber, und ich habe halt eben die Position, da Verantwortung tragen zu müssen. Und trotzdem, so halte ich es auch mit vielen anderen Mitarbeitern, auch wenn er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Mitarbeiter war, dass man mir auch mal die Meinung sagen kann und mit mir auch drüber diskutieren kann. Und gerade rückwirkend mal zu hören, da war vielleicht ein Knackpunkt, da hat er vielleicht auch für sich selber gemerkt, das hat nicht so funktioniert, und hier insbesondere hätte er sich vielleicht auch noch mal mehr Unterstützung gewünscht, ist ja auch gut zu wissen, um es in Zukunft dann eben noch besser machen zu können.
Du bist ja für einen Fußballvereinsverantwortlichen noch ein junger, nee, entwicklungsfähiger Vertreter, kann man ja, glaube ich, so sagen. Sind das dann auch die Phasen, in denen du am meisten lernst? Das wär so eine Frage, steht hier bei mir. Was hast du bislang in dieser Zeit vom HSV am krassesten, also was war das größte Learning überhaupt über dich, über den Verein, über die zweite Liga, was auch immer?
Also in erster Linie glaube ich, wenn ich an den Tag komme, wo ich sage, ich bin nicht mehr entwicklungsfähig, dann ist der Tag gekommen, wo ich sage, ich muss aufhören, weil man immer dazu lernt. Das Kompliment mit Jung, vielen Dank, aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr lange dabei, also viel, viel länger als viele andere, natürlich nicht in der Position, aber ja, direkt nach dem Studium ja begonnen, vor dem Studium ja auch schon Einblicke gehabt und eben immer sich weiterentwickelt. Und die Frage, die neulich mal aufkam, war, Mensch Jonas, jetzt bist du in der dritten Saison, zweite Liga, bereust du es, aus Leverkusen weggegangen zu sein? Und man hat natürlich nach wie vor noch einen Bezug zu sehr, sehr vielen tollen Menschen dort und irgendwie, wenn das Logo aufpoppt, das Ergebnis am Wochenende gezeigt wird, dann ist es so eins der ersten, wo man drauf schaut.
Jetzt wahrscheinlich gerade zumindest eine angenehmere Zeit, würde ich mal.
Ja, also sie haben auch letztes, aber lassen wir das mal weg. Also Leverkusen spielt einfach immer eine gute Rolle, weil die eben kontinuierlich arbeiten.
Und man muss ja
und
dazu
das personenunabhängig.
Sagen, oder Jonas, selbst wenn da mal es nicht so läuft, hat auch das, obwohl sie eine Liga höher spielen, eine andere Wirkung, als es hier hat. Das ist ja einfach.
So, und das ist halt eins der größten Learnings, wo du sagst, wenn der HSV eben am Wochenende spielt, interessiert das halt einfach mehr Menschen. Und das ist gar nicht negativ gemeint, das ist aber ein Learning. Und das macht ja was wieder mit den Personen. Und da eben in erster Linie in der Verantwortung zu stehen, sich nicht verstecken zu können hinter Rudi Völler, das hat ja auch was mit mir gemacht, um dann eben auf diese Frage zu kommen, so schade wie es war und so gern wie ich den Club auch habe und viele, viele Menschen dort, was ja logisch ist, wenn man so lange da war, umso richtiger war die Entscheidung für mich, was anderes zu machen, insbesondere wenn man dann sogar sieht, dass ich hier gelandet bin, was ja gar nicht absehbar war zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, aber weil dieser Club mit der ganzen Aufmerksamkeit, mit der Schwierigkeit, mit der Herausforderung, allem, was seitdem passiert ist, neben dem Sportlichen, da gab es ja auch noch ein paar Sachen, jetzt sowieso Corona für alle, aber auch ansonsten, mich, also behaupte ich jetzt einfach so in meiner persönlichen Entwicklung, deutlich weiter nach vorne gebracht hat. Und das ist vielleicht auch das, was so viel Spaß macht dann einfach. Ne? Auch wenn man dann eben leider nur 1-1 in Aue spielt am Wochenende.
Ich würde gerne nochmal zu diesem Weg zurück. Was für einen Fußball soll denn der HSV jetzt spielen? Erfolgreichen vermute ich, aber was genau?
Genau, aber das ist ja auch so ein Punkt. Warum spielt ihr denn nicht so wie Union Berlin und die auch aufgestiegen sind, weil es nicht funktioniert? Also der HSV wird in der zweiten Liga immer eine Mannschaft sein, die den Ball hat, weil die Gegner ihn dir einfach überlassen. Das heißt, du musst einen Fußball spielen, der natürlich ballorientiert ist, der nach vorne geht, der Chancen kreiert. Und das wundert mich dann immer, wenn die Leute sagen, ja, da ist ja keine Philosophie dahinter. Hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Vergangenheit zusammen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen Fußball spielen in der zweiten Liga, weil das anders hier nicht angenommen wird und auch nicht funktioniert. Trotzdem musst du natürlich deine Zweikämpfe gewinnen, trotzdem musst du eine Bereitschaft haben. Und da haben wir dann jetzt vielleicht, auch wenn man Stand heute die letzte Saison als Maßstab nimmt, laufen wir viel mehr, bestreiten mehr Zweikämpfe, pressen viel höher. Das ist dann auch wieder ein Learning daraus, aber es ist halt trotzdem eben ein aktives Spiel, so würde ich es nennen. Und da ist schon eine klare Idee dahinter. Ist ja logisch, dass jeder Trainer das für sich ein bisschen anders interpretiert. Auch klar, aber der Trainer wird ja ausgewählt anhand dessen, was wir hier spielen lassen wollen. Also wenn es dann heißt, der HSV hat keinen Plan und er lässt sich von Trainern etwas aufdiktieren, ja, dann ist das sehr populistisch und weit hergeholt, weil der Trainer ist der wichtigste leitende Angestellte. Und der wird eben nach einem gewissen Profil dann ausgewählt. Und wenn man dann an die Spieler geht, hat der Verein auch eine Strategie. Also an Sebastian Schonlau, der wurde vor Tim Walter verpflichtet. Und Tim Walter ist natürlich sehr, sehr froh, diesen Spieler zu haben. Was im Prinzip bestätigt, dass beide Spieler aufgrund einer Idee oder beide Personen aufgrund einer Idee verpflichtet wurden.
Moritz Heyer, haben viele Leute gesagt, ja, der hat ja gar kein Scouting, den hat ja der Trainer mitgebracht. Natürlich kannte Daniel Thun Moritz Heyer, aber wir auch. Und wir haben gesagt, es ist ein polyvalenter Spieler, der in einem entwicklungsfähigen Alter ist, der viele Positionen spielen kann. Und es ist auch kein Zufall, dass dieser Spieler diese Saison auch ein paar Tore geschossen hat, weil er dann eben auch so eingesetzt wird und weil er diese Qualität mitbringt, die wir eben auch gesehen haben. Also das sind super Beispiele, um zu zeigen, dass eine Idee dahinter steht. Für viele dann einfach immer nur runtergebrochen, steigen sie auf oder steigen sie nicht auf, ob die Idee funktioniert hat. Nee, wenn das so einfach wäre, dann wäre ja jeder Club erfolgreich. Und die Herausforderung hier ist halt einfach nicht nur die Idee zu haben, sondern den Widerständen immer wieder zu trotzen. Und die Widerstände hier sind einfach aufgrund des Standorts und der Vergangenheit um ein Vielfaches höher. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum die Menschen den HSV auswählen, weil sie vielleicht mit der etwas größeren Challenge dann auch sich messen wollen.
Werbung.
Leute, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, denn seit vergangenem Freitag ist das neue FIFA 22 erhältlich. Schlübmann, ich weiß ja, dass du eigentlich eine ziemliche Niete an der Konsole bist. Das habe ich das ein oder andere Mal auch schon am eigenen Leib erfahren dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Kannst du denn als jemand, der ja auch selber Fußball spielt und gespielt hat, zumindest ein bisschen FIFA zocken oder ist auch da Hopfen und Malz verloren? Weil das haben wir, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt.
Ja, haben wir nie. Ich kann ein bisschen FIFA zocken. Ich habe meine ganz große FIFA-Zeit schon vor einigen Jahren gehabt. Da war ich wirklich ein Skill-Player. Und nee, wirklich, da konnte ich dann
auch, ich dir
Andrei Schewtschenko war mein Nummer 1 Spieler, mit dem ich mit Abstand am meisten mir immer geholt habe, aber das zeigt eben auch, dass es ein paar Jahre her ist, mit dem konnte ich dann durchdribbeln, wie man so wollte. Das ist vorbei, das gebe ich gerne zu. Wenn ich in den letzten Jahren FIFA gespielt habe, dann war ich kein Skillplayer mehr, sondern habe einfach so ein bisschen wie das Barcelona von heute, also das Barcelona nach Messi. Nur irgendwie Pass, 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 was ganz nett aussah, aber im Endeffekt nur meine Gegenspieler zum Lachen gebracht hat. So habe ich gearbeitet.
Ja, aber vielleicht würdest du ja jetzt beim neuen FIFA wieder ein bisschen besser aussehen. Die haben nämlich ziemlich am Gameplay rumgeschraubt. Also es gibt unter anderem ein neues Torhüterverhalten. Das haben sie komplett auf links gedreht. Es gibt eine neue Ballphysik, die verändert dann ja auch das Ballbesitzspiel. Also da, das wurde auch angepasst. Also Flanken schießen, passen, das fühlt sich jetzt alles ein bisschen anders an. Und das Wichtigste, vor allem für dich, das Sprinten wurde general überholt. Also es gibt jetzt eine realistische Chance, dass sich Alex Schlüter zumindest virtuell mal wie ein schneller Mensch fühlen kann.
Jetzt bin ich sehr gespannt. FIFA 22 ab jetzt überall erhältlich. Diese Strategie, gerade wenn man jetzt die neuen Leute anschaut, ein bisschen mehr auf Erfahrung in der zweiten Liga zu setzen, die resultiert dann schon auch aus Learnings, dass das mit, jetzt zum Beispiel bei Aaron Hunt, ohne dass ich sagen will, dass der jetzt für Nichtaufstieg verantwortlich gemacht werden soll, dass das weniger gut funktioniert hat.
Auf gar keinen Fall. Also da muss ich auch mal eine Lanze für Aaron Hunt brechen, der wirklich sehr viel ertragen ist jetzt ein großes Wort. Also, aber er hat sich nie versteckt. Er ist, wie er ist und dass der ein oder andere ihn vielleicht kritisch sieht, das ist ein gutes Recht, aber er hat immer Verantwortung übernommen, er hat sich nie versteckt, er wurde oft schon zerrissen und dann wieder doch aus der Versenkung rausgeholt und ich finde, man konnte auch offen mit ihm reden, also das habe ich immer gemacht, auch Dinge, die mir nicht so gefallen haben und er hat sie angenommen, er hat junge Spieler immer unterstützt. Trotzdem, der Fußball, den wir jetzt spielen, ist vielleicht ein bisschen ein anderer und vielleicht auch hilfreich für den einen oder anderen Spieler, dass er vom Namen nicht mehr da ist, weil du dich eben nicht mehr hinter ihm verstecken kannst, was manche Spieler eben unbewusst vielleicht auch getan haben.
So ein bisschen, ne? Wie bei dir, als Rudi Völler weg war. Oder du
von Rudi Völler weg warst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich hinter ihm versteckt habe, aber er ist halt da gewesen. Und,
genau, das hast du ja den Spielern jetzt auch nicht vorgeworfen.
Richtig, ne? Genau. Ja, also, ist ein gutes Beispiel. Ja. Ja, ist ein gutes Beispiel, ja.
Also die Entwicklung was man dann im Detail man anders
wächst,
macht.
Man wächst, genau. Man wächst mit seinen Herausforderungen, sagt man ja immer so schön. Ne? Und das wirst du erst fahren, wenn du die Herausforderung dann hast. Ja.
Habt ihr bestimmt analysiert, ob es irgendwelche Muster gibt bei den Aufsteigern in den letzten Jahren, wo man sich vielleicht dran orientieren kann? Oder ist da jeder Aufstieg wirklich so unterschiedlich von den Ausgangslagen? Oder gibt es etwas, was die alle eint?
Haben wir. Es gibt paar Mannschaften, die tendenziell weniger Ballbesitz gehabt haben, sage ich ja eben so Union Berlin, auch Arminia Bielefeld, Das sind aber auch Mannschaften, letztes Jahr auch VfL Bochum, Greuther Fürth, also ich will die Arbeit überhaupt nicht schmälern. Letztes Jahr haben die davon profitiert, von Corona so ein bisschen, weil die hatten Spieler, die sehr, sehr attraktiv waren, die sie unter normalen Umständen meiner Meinung nach verkauft hätten. Das heißt, einen Umbruch in der, oder einen Wechsel in der Mannschaft gehabt hätten. Mhm. Hatten sie nicht, ähnlich Holstein Kiel. Dadurch haben sie diese Spieler dieses Jahr ablösefrei verloren. Mhm. Also ist dieses Jahr der Umbruch größer, aber es war halt Kontinuität da. Union Berlin, Arminia Bielefeld haben jahrelang mit den gleichen Leuten sich etwas aufgebaut, sich auch immer wieder angepasst und dann irgendwann im Schatten vom HSV, vom VfB Stuttgart zugeschlagen. Andere Teams, und da zähle ich den VfB Stuttgart, der HSV hat es leider nicht geschafft, nach der ersten Saison mit einem viel größeren Budget und einfach so viel besseren Spielern wieder zurückzukommen. Das ist auch ein Muster, was im ersten Jahr eigentlich erfolgreicher funktioniert, weil man klar sagen muss, die Spieler, die der VfB Stuttgart gehabt hat, das sind einfach extra klasse Spieler gewesen, ne? Mit Gonzalo Castro, Daniel Didavi, Mario Gomez, also Bad Stuber war noch dabei, die haben Champions League schon gespielt auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und dann gab es natürlich auch noch die Muster, RB Leipzig, Hoffenheim, die mit viel, viel mehr Geld trotzdem gut gehandelt haben, aber die Transfers gemacht haben zu einem Zeitpunkt, die natürlich keinem Zweitligisten möglich waren, also mit Carlos Eduardo etc. Das waren alles gute Entscheidungen, also die will ich gar nicht schmälern, aber die kann sonst gar kein anderer stemmen. Das heißt, sie waren potenziell einfach schon mal über den Ding und haben das dann in ihrem Umfeld mit ihrer Strategie sehr gut umgesetzt.
Es gibt da so verschiedene Wege.
Verschiedene Muster.
Und ihr müsst irgendwie euren da so zwischen...
Erinnert dich an Sven Mislintat, der zu uns gesagt hat, für ihn war der Aufstieg schwieriger, als dann direkt die Klasse zu halten.
Und, da sieht man doch einfach mal, wie eng das ist. Also ich kann mich sehr gut an das Spiel in Stuttgart erinnern. Sie haben gerade mit Matarazzo verlängert, auch um ein Zeichen zu setzen, weil es in der Mannschaft anscheinend nicht so gestimmt hat, kann ich schwer beurteilen, das, was uns rangetragen wurde. Und wir machen mit dem Halbzeitpfiff das 2-0. So, dann setzen die alles auf eine Karte, kommen 46. durch eine Standard ran. Spiel läuft so, also sag ich mal 50-50, Stuttgart ein bisschen mehr, machen den Ausgleich. Und dann kriegen wir eigentlich die zweite Luft und spielen nochmal nach vorne und laufen in den Konter in der Nachspielzeit. Also da war alles drin und ich behaupte, wenn Stuttgart das Spiel verloren hätte, wäre die Entwicklung eine ganz andere Richtung gewesen, bei beiden Clubs. Ist aber nicht. Deswegen hätte, wäre, bringt dich nicht weiter. Aber man sieht, wie eng das eben ist und deswegen auch auf die Frage, natürlich analysieren wir das, was andere Clubs machen, du musst es aber trotzdem auf deine Gegebenheiten runterbrechen. Und da ist Hamburg als zweitgrößte Stadt mit der Tradition, mit dem Misserfolg in den letzten Jahren einfach ein ganz, ganz anderer Standort als vielleicht woanders. Nimm mal 1. FC Köln, auch Traditionsverein, vielleicht nicht immer so die Ruhe. Letztes Jahr gerade dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Erwartungshaltung dieses Jahr, ja, das wird ja eh nix. So, und dann natürlich haben sie ein paar Dinge verändert, einen sehr guten Trainer geholt und jetzt nimmst du die Euphorie einfach mit. Das kannst du hier ja gar nicht, theoretisch, weil sowieso, ja, selbst wenn du gut startest, wie letztes Jahr mit 5 Siegen, der Einbruch kommt ja sowieso. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, gegen die anzukämpfen, das ist ja die ganz, ganz große, ich wiederhole mich immer, Herausforderung, habe ich jetzt schon oft genug gesagt.
Tim Walter ist irgendwie so für mich so ein halber Gegenentwurf zu Daniel Thun, von seiner Art her irgendwie, ich weiß nicht, wie
von der Persönlichkeit.
Ja, ne, irgendwie.
Aber nicht von der Art zu spielen.
Genau, aber so als Typ irgendwie, so ja. mit wurde ja auch riesig hochgekocht hat, dass er da im Training Strafen macht und Arsch schießen und was weiß ich nicht alles. Also,
hat das, nicht er hochgekocht, sondern wird in Hamburg hochgekocht.
Ja, klar, er nicht, logisch. Aber inwiefern, keine Ahnung, war das auch, also es wird von außen, als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ah ja, okay, da ist jetzt ein Trainer, der so ein bisschen anders kommuniziert. Drücken wir es mal so aus.
Ja, das definitiv. Aber auch da wehre ich mich so ein bisschen, dass das jetzt glorifiziert wird. Aber es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir natürlich auch wieder einen Trainer brauchen, der eine Idee hat, wie er Fußball spielen will, der mit dem Ball umgehen kann, aber der vielleicht vom Typ etwas... Ich will nicht sagen extrovertierter, vielleicht etwas mutiger, einfach noch ein Stück mutiger, das trifft vielleicht ganz gut ist.
Ich finde ihn ein bisschen rustikaler als Daniel Thun. Und das klingt jetzt deutlich negativer, als ich es eigentlich meine. Er ist halt einfach sehr, sehr selbstbewusst in der Art, wie er nach außen auch auftritt.
Mutiger.
Und so, ne?
Ich glaube, mutiger ist, ja. Ist das Wort, was in der Unterscheidung der beiden, das heißt nicht, dass Daniel nicht mutig war, aber so in dem ganzen Auftritt war Daniel vielleicht ein bisschen eloquenter. Und
das wahrscheinlich Negative in Hamburg ist, dass da dann auch die Presse schreibt, oh, Kader ist noch nicht so, wie er sein sollte. Es gibt ja noch viele vertragslose, ehemalige Stars, ehemalige Bundesligaspieler. Da könnte man doch als HSV, das Positive könnte sein, dass man aber eben auch einen Namen hat, um, wenn man denn möchte, solche Leute noch zu holen. Wie sehr zieht denn die Marke der Name HSV in solchen Momenten?
Der zieht natürlich schon noch, aber dann auch mehr auf dem gehobenen Zweitliganiveau. A, wirtschaftlich, also spielt trotzdem keiner umsonst. Und B, ja, gibt es halt welche, die sagen, ja, dann meldet euch, wenn ihr aufgestiegen seid.
Ja. Ja. Aber heißt, ihr beschäftigt euch da schon mit, ob man eventuell noch ergänzen kann?
Immer. Also wir sind ein ambitionierter Zweitligist und es wäre fahrlässig zu sagen, wir sind schon gut, also ausreichend gut, du kannst immer besser sein und das ist ja auch wieder das Thema entwickeln, aber das hatte ich auch vor der Saison gesagt, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass man jetzt in der Winterpause Millionentransfer macht und sagt so, jetzt läuft's wieder, das ist immer so Wunschgedanke und das ist sehr, sehr, sehr weit weg von der Realität, also das auch nochmal in der Deutlichkeit, funktioniert so nicht, nee. Und diese wunschdenkenden Halsbringer jetzt zu holen, jetzt wird ja viel auch immer mit Tommy Doyle, sehr, sehr aufstrebendes Talent, er hat jetzt mal aufblitzen lassen in seinem ersten Einsatz, dass er mit dem Ball wirklich was kann, aber sehr klar, da ist der Hashtag Man City dahinter und dann wird die Nummer natürlich viel, viel mehr gespielt, als es dem Junge aktuell einfach gerecht wird. Das muss man mit auskommen, also ist einfach nur eine Tatsache und wieder eine Erklärung und kein Beschwerden oder sonst was.
Ich glaube,
ich versuche immer nur so ein bisschen diese Thematik HSV den Menschen näher zu bringen, was hier vielleicht dann doch mehr auf einen zukommt als woanders.
Ich glaube, Wintertransfers ist übrigens ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich, das müssten sogar Zahlen belegen, dass das glorifiziert ist. Also es bleiben dann immer die hängen, die gut funktioniert haben, klar, wenn du sie verpflichtest, ne?
Welcher Verein gibt seinen gut funktionierenden Spieler im Winter ab? Keiner. Also selbst im Sommer ist es ja schwer, aber im Sommer hast du oft auslaufende Verträge oder eine Klausel. Aber im Winter kann das ja immer, es ist noch mehr Zockerei, weil es ist vielleicht, Poyan Palos ein gutes Beispiel. Den haben wir geholt, da hat er 2 Jahre nicht gespielt. Und im Sommer sagen dann die Leute, ja, wieso habt ihr den nur ausgeliehen? Ja, A, konnten wir nicht bezahlen und B, war das natürlich für uns auch ein Stück ein Risiko, dass er die Qualitäten hat, in einer Mannschaft mit viel Ballbesitz die Chancen kreiert, Tore zu schießen. Ja, das war klar, aber nach 2 Jahren ohne Spiel, wie schnell kommt er in den Rhythmus? Wie bringt er sich ein? Bleibt er frei von Verletzungen? Das sind ja alles so Fragen, die kannst du gar nicht beantworten im Vorfeld. Und das musst du für dich in deiner Entscheidung eben abwägen. Für uns war nur wichtig die Entscheidung, dass wir das Risiko minimieren, indem wir den Spieler jetzt erstmal nicht 3 Jahre für eine horrende Summe unter Vertrag nehmen, was es auch schon gegeben hat. Aber das ist halt immer rückwirkend für logischerweise für viele einfacher dann zu beurteilen und das macht ja dann den Reiz und die Schwierigkeit des Jobs ja dann auch aus.
Haben wir nicht mit Kalli mal über Leverkusen und das Thema Wintertransfers geredet? Er hat von, ich weiß nicht welchen.
Kalli, muss man sagen, Kalli hat es halt anders gelöst und zeigt auch wieder seine ganze Gewieftheit und die Erfahrung. Der südamerikanische Markt, vor allen Dingen damals, hat ja noch ganz anders funktioniert, weil die ja mit Apertura und Clausura halbjährig anders gespielt haben.
Okay.
Das heißt, er hat im Prinzip nach dem Ende der brasilianischen Meisterschaft die Spieler verpflichtet, dann aber in einem funktionierenden Umfeld, oft schon mit Vorausblick.
Okay.
Da gab es natürlich Spieler, die sofort funktioniert haben, aber es gab natürlich dann auch Spieler, die die Rückrunde erstmal so ein bisschen rangeführt wurden. Und ähnlich haben wir es mal in Leverkusen gemacht mit Leon Bailey, den wir für Sommer schon fix hatten, auch mit dem abgebenden Club schon besprochen. Er wollte unbedingt wechseln. Wir haben aber gesagt, Stand heute ergibt das gar nicht so viel Sinn. Saison läuft nicht so gut. Internationale Spiele, weiß ich gar nicht, ob wir schon raus waren oder wahrscheinlich wieder Barcelona im Achtelfinale oder so. Haben ihn dann aber doch verpflichtet, weil das Urteil kam, dass Calhanoglu ein halbes Jahr gesperrt wird. Das heißt, ein wichtiger Spieler ist uns weggebrochen und dann haben wir gesagt, okay, dann kannst du ihm auch nochmal mehr Spielzeit offerieren, so würde ich es mal sagen, garantieren gar nicht. Und die Saison war ja wirklich nicht gut und er ist dann am Ende der Spieler gewesen, der die letzten 3-4 Spiele, glaube ich, reinkam und dann auf sich aufmerksam gemacht hat, rangeführt wurde und dann in der neuen Saison unter Heiko Herrlich eine Bombenhinrunde gespielt hat. Also kann funktionieren, aber klar, viel Geld dahinter, irgendwo ja auch ein etwas stabileres Unterfangen und ein Transfer eben mit Vorausblick und nicht um ad hoc alle Probleme zu lösen.
Vielleicht, weil das Stichwort Südamerika gerade wieder gefallen ist, nochmal der Hinweis für die noch nicht ganz so langjährigen KMD-Hörer. Hast du noch die Nummer der Folge mit dir?
Leider nicht.
Jonas, blättert da nochmal nach, denn da hast du ja auch deinen Werdegang ein bisschen genauer geschildert, wie du unter anderem mal ein halbes Jahr in Südamerika gearbeitet hast, damals noch für Bayer Leverkusen. Profitierst du damit
davon? 23.
Folge 23. Schaut sie euch an.
Hören.
Hört sie euch an, genau. Profitierst du davon eigentlich heute noch sehr konkret, beziehungsweise gibt es Kontakte nach Südamerika, die du genau aus dieser Zeit nutzt, wenn es um Spielerverpflichtungen geht?
Spielerverpflichtungen jetzt weniger, weil Südamerika in der Tat nicht so der Kernmarkt ist, rein wirtschaftlich gesehen natürlich, aber auch vielleicht sportlich. Interessanterweise gab es eine Möglichkeit jetzt diesen Sommer, die nur deswegen funktioniert hätte, dass ein Spieler mit viel, viel Talent bei einem Club nicht gespielt hat. Das Interesse natürlich da war, diesen Spieler auf die europäische Bühne zu heben, aufgrund der Kurzfristigkeit, Ende Transferfenster, dann bewusst auch vom Berater die Frage kam, wenn ich einem Verantwortlichen den Spieler in die Hand gebe, dann dir, weil du weißt, mit Südamerikanern umzugehen, du kannst das Setup bilden, du kennst den Spieler und also im Prinzip Rahmenbedingungen, halbes Jahr, ja, kriegen wir alles geregelt und dann vielleicht, wenn ihr aufsteigt, mit Optionen und so weiter, bla bla bla, hat sportlich jetzt einfach von der Position nicht wirklich Sinn ergeben, aber um da nochmal zu veranschaulichen, ja, das Netzwerk ist noch da, das hängt natürlich auch sehr viel mit Kontakt halten, in Kontakte investieren, Vertrauen, ich wäre gerne mal wieder drüben, durch Corona und eben auch durch den fehlenden Kernmarkt Südamerika für den HSV hat sich das jetzt die letzten 2,5 Jahre fast schon nicht ergeben, aber das Netzwerk hält noch und man hat mit dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch in Europa ist, auch als Trainer mal wieder Kontakt mit dem einen oder anderen Spieler, also irgendwie ein Freund von mir sogar, der lief in der Sommerpause Arturo Vidal über den Weg und die kamen ins Gespräch und hatten festgestellt, dass sie die gemeinsame Verbindung hatten zu mir und riefen dann mitten in der Nacht an, weil sie gar nicht auf dem Schirm hatten, dass natürlich jetzt eine andere Position ist, wollten einfach nochmal Hallo sagen. Also selbst das ist auch noch da.
Arturo hat ihn aber nicht weggegrätscht.
Ich weiß nicht, wie der Abend
aussieht. Aber der Anruf von Arturo wieder mitten in der Nacht, der hat schon sehr Mystisches.
Jonas, zum Abschluss. Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gesprochen, die dieser Club mit sich bringt, der halt einfach ein spezieller Club ist. Und es gibt, glaube ich, also bei aller Häme, die dann auch manchmal über euch ausgeschüttet wird, ich glaube, die meisten, die hinter dieser Häme ist bei vielen doch irgendwo, ja, aber irgendwie sollen sie dann schon mal wieder in der Bundesliga sein. Erklär mal, warum das trotzdem ein geiler Job ist, den du hier machen darfst. Warum ist es trotzdem, auch trotz all dieser Herausforderungen und Probleme, die das mit sich bringt, schön und gut und genau richtig verantwortlicher beim HSV zu sein, auch in dieser Situation jetzt?
Genau deswegen, weil es eine Herausforderung ist und ich ein Typ bin, der Herausforderung braucht, Herausforderung sucht, vielleicht auch Verantwortung braucht, übernehmen will. Natürlich jetzt nicht Harakiri, sondern immer in dem Wissen, dass die Aufgabe natürlich auch lösbar ist. Das ist die Vorstellung, die du hast, ne? Die Aufmerksamkeit, das war für mich unterbewusst vielleicht auch so ein Thema nach der Station Bayer Leverkusen als Club 100%ige Tochter der Bayer AG sicherlich gewachsen und mittlerweile auch mit Tradition und Wiedererkennungsmerkmal, aber einen klassischen Verein irgendwie nochmal mit einer sportlichen anderen Tradition kennenzulernen, das war vielleicht so ein bisschen auch nochmal der Reiz, weil ich glaube, dass der Weg dahin oder davon weggehen wird in der Zukunft, dass es immer professioneller wird. Das heißt nicht, dass man seine Tradition verkauft oder aufgibt, aber dass die Strukturen halt einfach noch viel, viel professioneller werden. Und wo da die Reise hingeht, mag ich jetzt gar nicht zu 100% beantworten, aber wenn man einfach mal rückblickend sieht, so die letzten 10, 15 Jahre, was da passiert ist, glaube ich, dass das zukunftsorientiert sich auch noch weiter professionalisieren wird. Und diese Häme, die ja dann gerade beim HSV kommt, die hat ja auch immer mit der, irgendwo dann doch auch mit dem Respekt, glaube ich, der Größe, dass man sagt ja immer schon, so ein Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten, das ist ja irgendwie so ein Mittelding. Wobei ich ganz klar feststelle, dass die Häme weniger geworden ist, weil du nicht mehr so viel Angriffsfläche bietet. Natürlich sportlich, am Ende, wenn du da nicht aufgestiegen bist, wird es immer genug Leute geben, aber es gab, glaube ich, beim HSV auch unterm Jahr immer sehr, sehr viel Möglichkeit, irgendwie sich lustig zu machen und Häme auszuschütten. Und das sehe ich ehrlicherweise in den letzten Jahren, jetzt auch seitdem ich zumindest ja auch hier bin und das genauer beobachte, eigentlich nicht ganz so extrem mehr. Gegenteil, es gab viele Leute ja auch, die gesagt haben, Mensch, der Weg gefällt mir und ja, ihr positioniert euch zumindest zu Dingen und schwimmt nicht immer nur von einem Tag auf die andere Seite. Aber das verfolgen natürlich viel mehr die Leute, die dann etwas enger dabei sind als jetzt Großfußball Deutschland.
Aber das heißt, wenn du dann demnächst mal wieder die Frage gestellt bekommst, wann steigt der auf, dann kannst du sagen, ich weiß es nicht und genau das macht den Job hier für mich so spannend.
Das sage ich immer, ich weiß es nicht, aber immer mit dem Zusatz, am liebsten im Sommer.
Dann gehen wir doch so auch raus aus der Nummer.
Ja.
In diesen Herbsttag.
Wir gucken mal, ob Jonas Büro mittlerweile DFB gebrandet ist und sagen erstmal vielen Dank fürs Gespräch.
Jonas, dankeschön.
Gerne, Spaß gemacht.
So, Jonas Bolt has left the building, hätte ich fast gesagt, aber er hat diesen Raum jetzt verlassen, den uns der HSV freundlicherweise zur Verfügung stellt, damit wir den Rest der Folge hier noch aufzeichnen können.
Wir haben diesen Raum auch kurz verlassen und das war direkt auch das größte Abenteuer, was ich in den letzten Wochen so mitbekommen habe, erlebt habe. Das dürfen wir, glaube ich, den Zuhörern einmal erklären. Wir sind gerade auf Toilette gegangen, weil wir nach diesem ausführlichen Gespräch, danke schon mal Jonas Bolt, jetzt ein bisschen Harndrang entwickelt haben. Und,
erklär das ruhig noch intensiver.
Also das machte sich wie folgt bemerkbar. Ne, wir mussten auf Toilette und das Problem war, wir haben keinen Lichtschalter in der Toilette hier im Stadion des HSV gefunden, weshalb es tatsächlich gerade folgende Situation gegeben hat. Benny Zander und Alex Schlüter waren zusammen auf einer Toilette und der eine hat abwechselnd dem anderen mit Bennys Handy eine Taschenlampe, ein Taschenlampenlicht gegeben, damit man auch sauber das Pissoir treffen konnte. So. Und ich kann jetzt nach all den Jahren sagen, so Taschenlampenlicht schmeichelt deinem Genital.
Ihr könnt euch schön vorstellen, wie wir beide da rumgeirrt sind, weil wir sind ja so unsichere Typen, dass wir natürlich den Fehler immer erst bei uns suchen. Und es kann also auch, als Alex Schüter sich schon einmal umgeguckt hatte.
Ich gehe schon davon
hatte,
aus, dass die Licht hier eigentlich haben.
Ja,
also ich glaube, der Fehler könnte auch weiterhin bei uns liegen.
Ich glaube, der Bewegungsmelder war ausgeschaltet oder so, keine Ahnung. Mhm. Und natürlich ist dann der Moment, das finde ich interessant bei uns. Keiner von uns traut dem anderen. Du guckst drin, findest keinen Lichtschalter. Warum solltest du einen Lichtschalter übersehen? So doof bist noch nicht mal du. Natürlich gehe ich trotzdem rein und gucke, ob dann da ein Lichtschalter ist. Und genauso war es draußen umgekehrt auch. Das heißt, keiner von uns traut dem anderen überhaupt nur zu, dass er einen Lichtschalter erkennt. Was ist denn los mit uns?
Unterm Strich sitzen wir jetzt hier mit geleerter Blase.
Ja.
Und können noch ein bisschen über die Fußball-Bundesliga reden. Also heute, wir haben es ja angekündigt, natürlich viel zweite Liga im Fokus, aber deswegen wollen wir nicht über das reden, was da in der ersten Bundesliga passiert ist am Wochenende. Und es gibt ja auch viel Spannendes zu berichten. Wir wollen natürlich auch noch über die Bayern reden, die gegen Frankfurt verloren haben. Wollen wir aber vielleicht erstmal mit Samstag anfangen. Über Freitag sprechen wir gleich noch mit Frank Linkisch.
Genau, ja. Wir holen uns gleich noch ein Fürth-Update.
Genau, denn Köln hat am Freitag schon gegen Fürth gewonnen, da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Komm, dann sprechen wir über den Samstag, wo unter anderem Dortmund gegen Augsburg gewonnen hat. Da habe ich auch natürlich immer wieder mit besonderem Blick auf mein Kicker-Manager-Spiel einen etwas verbesserten Malen gesehen, der in Abwesenheit, weiterhin Abwesenheit von Erling Haaland, da jetzt auch ein bisschen mehr im Fokus gestanden hat und gezeigt hat, was er für eine Dynamik hat, aber was er durchaus auch an technischer Qualität hat. Am Ende gewinnt Borussia Dortmund dieses Spiel mit einem Erling Haaland auf der Tribüne. Ich glaube ehrlich gesagt, das war dann aber doch noch ein Spiel, was ansonsten höher gewonnen wird, wenn der Haaland da unten mitspielt.
Und trotzdem
haben sie aber eben gezeigt, das war ja ein großes Thema auch im Doppelpass, als ich mit Aki Watzke gesprochen habe, die können schon auch Fußballspiele ohne den Kerl gewinnen.
Die haben ja Chancen ohne Ende gehabt, ne? Also Reus hatte da noch einen Lattentreffer, gewinnen dann mit 2-1, Hazard Pfosten getroffen. Julian Brandt am Ende, der das Siegtor macht, ne? Aus der Distanz da. Mhm. Also es ist ein hochverdienter Sieg für den BVB. Das ist dann zu knapp aus Dortmunder Sicht ausgefallen, wenn du die Chancen dir anguckst, die sie sich da herausgespielt haben.
Schön für Julian Brandt übrigens, der ja mit Muskelverletzung zwischendurch wieder ein bisschen länger ausgefallen ist, aber ja bis zu dieser Verletzung auch gute Ansätze gezeigt hat. Das war jetzt definitiv wieder das, wie soll ich sagen, das Formaufnehmen von dem, was da vor der Verletzung da gewesen ist.
Einziger kleiner Makel wieder aus BVB-Sicht, sie können nicht zu Null spielen. Das ist auch in dem Spiel wieder der Fall. Und über Augsburg müssen wir dann nach der Länderspielpause auch mal ein bisschen intensiver sprechen und uns da auch mal von vor Ort einen Eindruck abholen. Weil da waren jetzt, ansatzweise waren da gute Sachen auch wieder dabei, aber dann, es ist natürlich auch schwer, dem BVB gar keine Chancen zu erlauben, es waren dann deutlich zu viele irgendwie. Müssen wir auch mal gucken, wie sich das in Augsburg nach der Länderspielpause entwickelt, da müssen wir, glaube ich, mal nachfragen.
Stichwort Entwicklung, die bemerke ich bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gewinnen 3-1 auswärts beim VfL Wolfsburg. Das war ein wildes Spiel mit vielen VAR-Entscheidungen oder doch zumindest Analysen.
Ach so, VAR-Entscheidungen.
Ja. Genau.
Ach ja, okay. VAR-Entscheidungen.
Nee, ich spreche nicht in der Vergangenheit. 3-1 für Borussia Mönchengladbach mit für mich ganz klar dem Spieler des Spiels, Brelem Bolo.
Mhm. Ich bin ja eh ein Fan, ne? Von dieser ganzen Art, wie er Bälle festmacht, wie er, deswegen ist das so schade, dass der sich dann da bei der EM war's, glaube ich, ne? Verletzt hat und so lange gefehlt hat. Er macht das 1-0 per Fallrückzieher selbst. Er legt das 2-0 für Hofmann auf, wo Castells nicht ganz so gut aussieht, und holt dann noch einen Elfmeter raus.
Genau, ersten beiden Tore, das dritte sowieso auch wegen Elfmeter rausgeholt, beziehungsweise ist dann kein Tor gewesen, weil Stindl verschossen hat, der den deutlich schwächeren hat den deutlich schwächeren Tag erwischt im Vergleich zu seinem Offensivkollegen, aber beide Tore, also 1-0, 2-0, war unglaublich eng, was die Abseitspositionierung angeht. Da hat aber eben der VAR dann richtigerweise durchgewunken, weil das alles regulär gewesen ist. Embolo gibt diesem Team, gibt diesem gesamten Spiel eine enorme Tiefe. Wolfsburg hat ja nun eigentlich eine hervorragende Verteidigung, aber gleichzeitig auch Probleme gehabt, mit der Geschwindigkeit der Athletik von Embolo mitzuhalten. Ganz anderer Typ als Stindl. Hier war das Mittel zum Zweck. Natürlich hast du mit diesem Doppelschlag dann auch eine angenehme Führung gehabt, die dann bedeutet, dass Wolfsburg muss mehr machen. Aber Embolo hat auch schon vor dieser Führung gezeigt, dass der ist komplett da körperlich. Und dann ist der für jede gegnerische Verteidigung eine richtig, richtig große Herausforderung. Und in dem Spiel hat man es jetzt wieder sehr, sehr deutlich gemerkt.
Die Gladbacher wieder mit Kone statt Neuhaus in der Startelf. Und wieder sieht man auch in diversen Situationen, warum zumindest für Kone, das ist ja dann eine Entscheidung für jemanden, und ne, die Trainer würden ja dann sagen, der bringt halt einfach die und die Dinge mit, Neuhaus bringt andere Dinge mit, aber das scheint schon sehr viel Sinn zu ergeben.
Und auch das passt zum Thema Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach, denn da sitzen im Moment Florian Neuhaus und Christoph Kramer auf der Bank. Die haben in den letzten Wochen der vergangenen Saison und auch in den ersten Wochen dieser Saison gesetzt in der Zentrale gespielt. Gerade Flo und Neuhaus auf der Bank ist natürlich was Besonderes, da müssen wir auch genau hinschauen. Aber im Moment ist Zakaria Kone mit dieser Athletik die absolut richtige Wahl. Da vorne hast du dann das spielerische Element mit Stindl, mit Hofmann und hast dann aber einen Embolo. Wann kommt Thuram eigentlich wieder?
Das weiß ich leider nicht.
Ja, weil das wäre natürlich auch nochmal ein Typ, der da vorne büffelmäßig unterwegs wäre. Ob du den jetzt auch noch brauchst an der Seite von Embolo, das weiß ich gerade gar nicht, weil du hast halt diese schöne Kombination. Du hast den Spiel mir in den Fußmenschen Stindl, du hast den ich kann beides Hofmann und du hast den Spiel mir das Ding nicht in den Fuß, sondern 10 Meter davor Embolo. Und diese Kombination hat Wolfsburg jetzt echt Probleme gemacht. Wie gesagt, nochmal wichtiger Embolo, weil er den deutlich besseren Tag erwischt hat, aber dass Stindl ja auch sehr gewinnbringend zum Spiel der Fohlen beitragen kann, ist ja nun auch keine Neuerfindung.
Luca Waldschmidt mit etwas Glück zum 2-1 oder 1-2 aus Wolfsburger Sicht.
Hat jetzt zwar ein Tor gemacht, aber hat für mich immer noch nicht richtig reingefunden, ist für mich noch am ehesten Fremdkörper da vorne.
Kommt aber noch. Gib ihm mal noch ein bisschen Zeit.
Na gut.
Und was gab es noch? Notbremse von Roussillon zurückgenommen, der sofort mit dieser Gestik in Richtung des Schiedsrichters klar gemacht hat, nee, Moment, halt, nee, das musst du aber, nee, das geht nicht, nee.
Aber da habe ich übrigens eine ganz wichtige Regelfrage an dich.
Ich soll jetzt die Regel beantworten hier oder was?
Auch da wurde bei den Kollegen im Doppelpass drüber geredet.
Hörst du den Schluck auf von Patrick Ittrich gerade?
Nee, notfalls Patrick, den sehe ich wahrscheinlich heute Abend sogar noch auf einer Veranstaltung, aber dann reiche ich die Frage weiter und muss das notfalls in die nächste Folge mit reinhauen. Max Eberl hat auch sehr klar kritisiert, dass diese Entscheidung nicht mit einer Notbremse bewertet wurde. War auch im Bolo, ne? Der allein aufs Tor zuläuft, nur noch gestört von hinten von Roussillon. Und der VAR hat gesehen, nachdem die rote Karte schon gezeigt worden war, dass Roussillon am Ball gewesen ist. Was aber eben auch nur die grobe Umschreibung von dem ist, was da passiert ist. Denn Roussillon touchiert zwar den Ball, aber eben auch nur so wenig, dass er, bevor er dann seinen Gegenspieler ganz klar abräumt, den Ball eigentlich auch nur einen Meter weiter tickt. Und dann hat Max Eber gesagt, naja, also Ballspielen schön und gut, aber mein Spieler wäre ja trotzdem ganz klar allein aufs Tor zugelaufen.
Selbst nachdem Roussillon den Ball spielt, meinst du?
Genau,
ne? Also er tippt ihn eigentlich nur weiter in den Lauf.
Genau, er hat ihn auch nur ein bisschen weiter nach vorne getickt. Mhm. Das hat nichts eigentlich an dieser Offensivaktion aus Sicht der Gladbacher geändert. Trotzdem kann man natürlich sagen, Ball gespielt ist Ball gespielt. Und ich glaube, da gibt es auch keine Unterschiede, oder? Weil ich ehrlich gesagt habe ich es noch nie so gesehen. Naja, ich habe jetzt auch nur drauf geschaut und gesagt, da ist er am Ball. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Grätschen, wo er den minimal noch abfälscht und danach aber komplett umgrätscht und es gibt trotzdem einen Freistoß oder sogar gelbe Karte.
Also
oder
du kannst nicht pauschal sagen, nur weil jemand mit der Fußspitze am Ball ist, ist alles, was er danach macht, in der Grätschbewegung oder im Ausholen oder was auch immer, ist dann kein Foulspiel.
Aber offensichtlich ist das ja bei der Situation so passiert. Dann ist die
Frage, deswegen
habe
ich es auch
bewertet.
Nimm das gerne in eure ominöse und offensichtlich geheime Veranstaltung mit Patrick Ittrich mit heute Abend und bring uns das nach der Länderspielpause gerne nochmal mit. Aber ich habe das so gelernt und mir wurde das auch so immer wieder bestätigt. Nur weil du minimal den Ball spielst, langt das noch lange nicht, damit eine Grätsche nicht trotzdem faul ist. So. Aber das kann ja der Schiedsrichter viel besser beantworten als wir.
Hört euch die Wahrheit an in meinem Freimaurer-Podcast mit Patrick Ittrich.
Übrigens, Scully dann mit der Entscheidung. Ich habe den die ganze Zeit auf der Bank, ist mir jetzt aufgefallen, im Managerspiel, obwohl er die ganze Zeit von Beginn an spielt bei Hütter. Zu Beginn habe ich mir noch gedacht, das ist ja ein One-Hit-Wonder. Jetzt macht er auch noch ein Tor. Ach, ich bin so ein Depp, ey. Dritter Sieg aus den letzten 4 Spielen für Gladbach, Stichwort Entwicklung. Entwicklung in die andere Richtung beim VfL Wolfsburg. Zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Bundesliga. Es gab dann dazwischen dieses Unentschieden in der Champions League. Du hast es letztes Mal gesagt, seit der Schlager raus ist, ist irgendwie auch so ein bisschen, zumindest die Souveränität raus. Und jetzt dann auch die Ergebnisse.
Genau, ja, sie haben einfach seitdem kein Spiel gefunden, haben ja unter anderem auch gegen Frankfurt in der Liga nur unentschieden gespielt. Jetzt kann man natürlich ganz klar sagen, dass das, was da in der Champions League passiert ist, auch sehr, sehr viel Pech mit Blick auf den Schiedsrichter gewesen ist, der da kurz vor Ende der Partie einen mehr als zweifelhaften Elfmeter gegeben hat für Sevilla. Aber,
das hast du aber sehr vorsichtig ausgedrückt, es war einfach kein Elfmeter.
Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so eklatant ist und man darf auch nicht übertreiben. Jetzt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber unterm Strich steht erstmal, seit Schlager verletzt ist, hat Wolfsburg nicht mehr gewonnen. Das wird irgendwann mal wieder Zeit und es ist eben auch deswegen besonders, weil sie ja vorher fast alles gewonnen haben. Also das ist schon ein krasser Bruch und trotzdem glaube ich, dass es jetzt falsch wäre, bei Wolfsburg eine Krise reinzureden. Die sind übrigens auch nur 3 Punkte von der Tabellenspitze.
Ja, das sehe ich auch so. Komm, wir cruisen noch ein bisschen durch die anderen Spiele. Stuttgart schlägt Hoffenheim mit 3-1. Da fragt man sich, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Bebou nicht die Latte trifft, sondern den Ball reinmacht und die Hoffenheimer in Führung gehen. Unterm Strich dann aber aus Stuttgarter Sicht ganz, ganz wichtig. Der Mavropanos hat den inneren Lucio in sich rausgeholt, wie ich vorhin den inneren Marcel Lanz in mir.
Ah, da habe ich, das glaube ich nicht Marcel Lanz, aber
Markus Lanz. Marcel.
Hallo, hier ist der Podcast mit dem ominösen Bruder von Markus Lanz. da würde ich übrigens gerne mal im Datenkeller anklopfen für die nächste Folge. Mhm. Tore von Verteidigern minus Tore von Verteidigern nach Standardsituationen. Weil das war ja jetzt wirklich mal ein Tor aus dem Spiel heraus. Er erobert ja selber den Ball und geht dann nach vorne durch. Du würdest wahrscheinlich ein paar Euro darauf setzen, dass Lucio diese ewige Bundesliga-Torschützenliste von Verteidigern anführt, oder?
Ja, außer es gibt jetzt irgendwelche Außenverteidiger, die sehr offensiv spielen. Also ein Angelinho zum Beispiel hat auch eine Phase gehabt, wo er sehr viel genetzt hat, aber das ist, glaube ich, nicht genug Tore und nicht genug Spiele bislang.
Aber das würde mich verdammt interessieren.
Also, weil das Problem ist,
halt alle Standardsituationen, logischerweise auch Elfmeter, aber eben vor allen Dingen Ecken und Freistöße
Lucio
abziehen.
Lucio wird nicht da vorne sein, weil wir haben alle im Hinterkopf, wie der an der Mittellinie losmarschiert mit dem Ball, aber bei weitem nicht jeder dieser Angriffe endet in einem Tor, was er selber schießt.
Weißt ja, du? Aber der hatte trotzdem auch solche Abschlüsse. Also das weiß ich noch ganz genau, dass der mit Leverkusen auch solche, es müsste Jonas noch hier sein, dann könnte der eventuell unser Gedächtnis auffrischen, aber ich bin mir sehr sicher, dass der auch solche Tore, wie jetzt Mavropanos gemacht hat, wie viele finden weiß ich raus. Nicht. Das finden wir doch heraus.
Finden wir raus. Was hatten wir noch? Die Hertha verliert zu Hause gegen den SC Freiburg mit 1:2, kassiert 2 Gegentore nach rohenden Bällen in dieser Phase. Das 2:1, nachdem sie zwischenzeitlich ausgeglichen hatten, durch Piontek, bei dem übrigens wieder der Klassiker war, wo ich mich zu Hause immer freue, wie so ein kleines Kind. Knierutscher, der nicht funktioniert, der Jubel. Wo einfach irgendwann der Rasen stumpf wird und der Knie runter und man so nach vorne zuckt. So kurz. Das hat bei ihm dann auch. Dann Ekelenkamp trifft sogar noch die Latte. Also, und wenn du aber natürlich dann, sind jetzt die Gegentore, halt ich mal fest, 7 und 8 nach ruhenden Bällen, die Hertha in dieser noch jungen Saison kassiert. Nils Petersen trifft, ich glaube, keine Ahnung, 40 Sekunden, nachdem er eingewechselt wurde, mit so einem halben Fallrückzieher, wo ihm der Ball vor die Füße fällt. Und schon ist, also Freiburg sowieso, super Saisonstart, gehen jetzt als Vierter in die Länderspielpause. Und bei der Hertha hört man danach schon wieder diese komischen Sätze von Paul Dardai. Wie war das? Wenn Paul Dardai stört, muss man ihm das nur sagen. Er redet ja irgendwie sehr viel in der dritten Person von sich mittlerweile. Freddy Bobic hat jetzt klar gesagt, jetzt kommen nach der Länderspielpause die Gegner, wo du auch punkten musst. Aber er wurde doch...
Unter anderem aber Frankfurt, über die wir wahrscheinlich gleich noch ein, zwei Sätze reden werden.
Pardale wurde doch klar in den Senkel gestellt von allen Verantwortlichen, von Bobic und von Carsten Schmidt, dass nach dieser Aussage, die er schon mal nach so einem Spiel getätigt hat, jetzt fängt er wieder damit an. Also das ist irgendwie eine ganz komische Gemengelage. Interessanterweise ist mit eingepreist, gerade bei der Hertha, dass immer mindestens 2 Wechsel draufgehen während des Spiels. Einer für Boateng nach der 60. Für mehr reicht es dann einfach nicht, körperlich. Ich glaube, für Boyata auch. Also es gibt so 2, 3 Spieler, die wilde Dardai von Beginn an auf dem Platz haben, muss sie dann aber immer irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit runternehmen, weil es körperlich nicht reicht.
Gibt es in der Bundesliga ein mögliches Duell mit krasseren Gegensätzen als, wie wir es jetzt gesehen haben, Hertha und
das
Freiburg?
Spiel? Nee.
Ich glaube, das sind die beiden Pole, ne?
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir das Abendspiel gehabt, RB Leipzig gegen Bochum, gab ja nur 4 Nachmittagsspiele, 3-0 für RB, ganz deutliche Angelegenheit, auch da im Übrigen 11 Meter zurückgenommen, was für mich falsch war, weil Bockhorn, ja, auch der trifft leicht den Ball, aber der geht ganz klar mit einer hohen, offenen Sohle in so eine Draufhaltbewegung gegen den ausholenden Paulsen. Also man kann darüber streiten, aber das ist auf keinen Fall eine 100%ige Fehlentscheidung gewesen. Und deswegen finde ich es Quatsch, dass der zurückgenommen wurde, der Elfer.
Darf er sich nicht ins Bockhorn jagen lassen. André Silva auf der Bank.
Aber dann kam er.
Und dann kommt er rein. Und wir haben die gute alte Diskussion, tolles Händchen oder doofer Trainer, dass der den nicht von Beginn an spielen lässt.
Ist das eine gute alte Diskussion? Keine Ahnung. Szoboszlai hat er auch gebracht, ne, der die Ecke bringt, die Silva dann verwertet. Die waren da beide auch noch nicht lange auf dem Feld. Und dann spielt er übrigens einen Sensationspass auf den Kunku zum 2-0. Ne? Diesen Durchstecker, den er da so ansatzlos wie ein Tippkick-Männchen genau in die Schnittstelle bringt. Und ein Kunku vollendet im Kunku-Style-Lupfer. Das 3-0 dann auch nochmal per Lupfer.
Marsch übrigens, sich André Silva dann an der Seitenlinie genommen beim Tor, das er vorbereitet hat. Das finde ich dann psychologisch auch immer ganz interessant. Der Typ, den er draußen lässt, der erst selber nach einer Standardsituation trifft und dann spielerisch sogar noch wertvoller diese Vorlage gibt. Und er ist mit zu den Jungs hingerannt und hat vor allen Dingen André Silva umarmt.
Das war der Samstag. Also die Bochumer sind Tabellenvorletzter, kommen auch noch nicht so richtig in die Gänge, haben ja auch noch diesen leider blöden Ausfall von Simon Zoller, der ihnen natürlich total wehtut. Und dann gehen wir in den Sonntag rein. Da habe ich direkt den nächsten Torschützen auf der Bank gelassen mit Ingwarzen von Mainz. 1:2, er trifft beim Startelfdebüt gegen seinen Ex-Club. Am Ende jubelt Union, weil 2-mal Kruse Avonie funktioniert.
Also das ist im Moment wahrscheinlich das funktionierendste, das einfachste Schema F, das es in der Bundesliga gibt, aber es ist eben im Moment
Fans auch maßlos geärgert danach, weil sie wussten, also sie haben sie natürlich in, genau auf Taiwo Awoniyi auch vorbereitet. Ja. Und das hat
körperlich auch stark, also sehr, sehr Lukaku-mäßig, was Awoniyi da im Moment macht.
Er ist das ganze Gegenteil von mir. Er ist körperlich stark und trotzdem schnell. Ich bin gar nichts von beiden.
Und dann auch, weil es ja auch sein Ex-Verein gewesen ist, sachlich reduziert beim Torjubel.
Bin ich auch nicht.
Da gibt es einen Kontrast zu dir. Und dann kommen wir zu dem Spiel, über das natürlich am meisten geredet wird nach diesem Spieltag. Der FC Bayern München verliert gegen Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion mit 1:2. Habe ich so nicht kommen sehen. Und was ich besonders schön finde an diesem Ergebnis, weil wir sind neutral, wir freuen uns jetzt nicht, wenn die Bayern verlieren. Ich finde, es war ein richtig gut anzuschauendes Fußballspiel.
Viele Chancen, ne? Ja. Sehr guter Kevin Trapp.
Ja, gerade in der zweiten Halbzeit Kevin Trapp mit einer fantastischen Leistung. Also
dem zittern die Hände immer noch.
Ob es drei Weltklasse oder mindestens mal zwei Weltklasse-Paraden gewesen sind nach dem Seitenwechsel. Die Bayern ohne Startelfwechsel. Julian Nagelsmann, wir haben das Spiel ja bei uns auf The Zone übertragen, hat auch erklärt, dass er das eigentlich ja so nie macht, sondern eigentlich eher das Gegenteil ist als Trainer, der dann doch immer irgendwas ändert. Aber jetzt hat es halt gerade so gepasst und dann soll es auch so bleiben. Hat halt nur doch irgendwie nicht funktioniert. Ob es jetzt daran lag, ich will es jetzt nicht mutmaßen, aber das zumindest mal als Fakt festgestellt. Auf Frankfurter Seite ganz interessant, dass offensichtlich ein Sonderplan für Kostic ausgearbeitet wurde. Wir haben es ja gerade eben von Jonas auch nochmal beschrieben bekommen, der nach seinem Abschied beim HSV eine fantastische Karriere hingelegt hat und jetzt mit den Rumpeligkeiten, weil er weg wollte bei Frankfurt, doch wieder der wichtigste Spieler im Kader ist. Und das hat diese Partie natürlich vor allen Dingen eine Partie, bei der er seine Geschwindigkeit ausspielen kann, besonders gezeigt.
Na, er macht diesen typischen Kostic-Abschluss als Linksfuß von dort relativ weit links draußen und da sieht ausnahmsweise Manuel Neuer mal gar nicht gut aus. Das muss man ja auch mal so ansprechen. Also den hält er in, würde ich sagen, 9 von 10 Fällen.
Setzt eklig auf, aber ist eigentlich eine Parade, wo man sagt, Neuer hätte ihn gehabt.
Ja.
Blöd, dass Neuer ihn nicht hatte.
Bayern war in Führung gegangen, Goretzka, da hatten sie davor schon Chancen ohne Ende. Bei diesem 0:1 aus Frankfurter Sicht macht Hinteregger den entscheidenden Fehler, den er dann aber sofort wieder wettmacht, weil die Bayern sich denken, warum sollen wir den decken bei einer Ecke?
Ja.
Haben wir noch nie, hat er noch nie ein Tor geschossen in der Bundesliga. Das ist, ach nee, du wolltest ja Standards rausrechnen. Der hat auch schon viele Tore in der Bundesliga.
Ja, aber eben nach Standardsituation. Ja. Das macht er natürlich super. Also, wie gesagt, beim Gegentor im Spielaufbau gepatzt, die Bayern schalten um, darf natürlich gegen Bayern überhaupt gar nicht passieren und es gibt das 1:0 für die Münchner und dann ein paar Minuten später Raumverteidigung bei Bayern und der Hinteregger kommt vom zweiten Pfosten, aber eben irgendwie nicht mit einer ganz fantastischen Laufbewegung, sondern deutlich zu einfach. Die Positionierung dann jetzt in der Zentrale zwischen Süle und Upamecano. Man kann loben, wie diese Ecke da reinfliegt, weil sie genau dahin kommt, wo Neuer gerade mal nicht hinkommt. Da ist es dann kein Fehler gewesen von Manuel Neuer, aber eben trotzdem sehr nah ans Tor ran. Und die fällt eben in dieser Raumverteidigung genau zwischen den beiden Zentralen, die da immer positioniert sind, runter. Der Hauptvorwurf ist natürlich, dass Hinteregger da einfach mal ohne Körperkontakt oder zumindest mit verdammt wenig Körperkontakt sich hinstellen konnte. Und dann köpfte das Ding ein zum 1-1. Also es ging eigentlich, wenn ich jetzt gerade vor allen Dingen über die zweite Halbzeit gesprochen habe, ja schon in der Schlussphase der ersten Halbzeit los, dass unter anderem Touré noch einen 100%er hatte.
Stimmt, ja.
Da hat Davis in der Orientierung ganz schlecht ausgesehen. Oder hat selber einfach sehr schlecht gesehen, hat seinen Gegenspieler komplett aus den Augen verloren. Dann gab es noch eine zweite große Chance, da hat Upamecano auf der Außenbahn nicht gut ausgesehen und das hätten die Frankfurter sogar zur Führung nutzen können. Die gab es dann aber eben in der zweiten Halbzeit, einmal weil sie selber den Matchplan spannend gut umgesetzt haben. Oliver Glasner hat genau die richtigen Sachen gesagt, ganz offensichtlich. Und zweitens eben, weil die Bayern an Kevin Trapp gescheitert sind und verzweifelt sind.
Erster Sieg in der Bundesliga für die Frankfurter unter Oliver Glasner, nachdem sie vorher die Unentschieden-Könige waren und jetzt gegen die Bayern platzt dann der Knoten. Und für die Bayern ist es die erste Pleite unter Julian Nagelsmann in diesem Spiel. Und er hat danach gesagt, das Spiel sah jetzt gar nicht so viel anders für ihn aus als die letzten Spiele. Also es ist jetzt keine zwingende Niederlage gewesen, ob des Spiels und der Ereignisse in diesem Spiel. Aber trotzdem wurmt ihn das natürlich. Sehr klar.
Ja, muss es auch. Und in der Nachbetrachtung wird nicht nur er, sondern ihr könnt das natürlich genauso machen, wenn ihr das auf der Zone nochmal an die entsprechende Stelle spult. Genau hingucken, was da auf der Rechtsverteidigerposition passiert ist, denn man muss dazu wissen, Niki Süle hatte Rechtsverteidiger gespielt, war ein paar Minuten vor diesem zweiten Tor der Frankfurter rausgenommen worden, Sabitzer eingewechselt und dann habe ich gesagt, okay, wie ordnet sich das denn jetzt ein?
Doch logisch, Rechtsverteidiger.
Ja, also er ist aber tatsächlich viel als Rechtsverteidiger unterwegs gewesen und fehlt genau in der Situation die Kostic dann nutzt für seinen linken Fuß mit dem, was danach dann komisch, eben von dir schon beschrieben wurde.
Fand ich auch seltsam. Dann gab es noch das Sonntagabendspiel, was Leverkusen ganz deutlich gewinnt in Bielefeld mit 4:0. Die Art, wie die da gnadenlos umschalten und das auch bestrafen und diese Chancen, die sie haben, sofort dann in Tore ummünzen. Diaby, Schick, 1-0, 2-0. Zack, bumm, dann Schick noch per Kopfball zum 3-0, das ist glaube ich schon sein 6. Tor in dieser Saison. Elfmeter kriegen sie dann noch
ganz komischer Elfmeter.
Ja, ja. Ganz seltsames Ding. Ja, und jetzt haben wir nach der Länderspielpause das Topspiel Leverkusen gegen die Bayern. Und da gucken wir mal, wie viel Gewicht diese Werkself wirklich hat.
Freue mich wie Sau drauf. Mhm. In Leverkusen ist auch ein Sonntag, ich darf es moderieren und habe, nachdem, ich habe es erst gar nicht gecheckt, erst dann, als ich auf die Tabelle geschaut habe, weil ich mir dachte, sind denn die Bayern jetzt eigentlich trotzdem noch Tabellenführer? Ja, sind sie aber eben nur punktgleich zusammen mit Leverkusen. Habe ich gedacht, es ist dann ja auch sogar Duell 1 gegen 2 und nicht nur das. Leverkusen ist im Moment die Mannschaft, die am meisten Spaß macht in der Fußball-Bundesliga, ja. Und Bayern ist die beste Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Also schöner könnte dieser Sonntag nicht werden.
Bielefeld, drittes Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Die haben nur 3 Tore erzielt nach den 7 Spieltagen.
Wobei man sagen muss, schon ein bisschen traurig, auch wieder neutral gesprochen, vielleicht ein bisschen aus Bielefelder Sicht. Wimmer macht eigentlich ein fantastisches Hackentor. Das und das wird dann wegen Abseitsposition von Okugawa zurückgenommen. Das war so ein bisschen schade und ehrlich gesagt auch zu hinterfragen, weil ich nicht weiß, ob er da wirklich im Sichtfeld gestanden hat, aber ich habe es jetzt auch nicht noch ein viertes Mal angeschaut, vielleicht hat er den Ball sogar nie mal touchiert, in dem Moment wäre völlig klar, da kannst du nicht mehr von einem passiven Abseits sprechen, aber sagen wir einfach mal so, für die Arminia natürlich sehr, sehr bitter, dass du so ein schon Traumtor dann zurückgepfiffen bekommst.
Mein Eindruck ist aber nicht, ich habe nicht alle Spiele der Bielefelder über die volle Distanz gesehen, dass sie Probleme haben, sich Chancen herauszuarbeiten, sondern das geht dann eher, also das hat dann aberkannt, aber hier und da auch einfach um das Thema Chancenverwertung. Also ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, es verfliegt alles so, hatten sie in der ersten Halbzeit, in den ersten 15 Minuten 3-4 Riesenbretter und da könnten auch schon mehr als 3 Saisontore stehen.
Ja, ich habe ja bei uns ganz hoch auf die Liste gesetzt, Frank Kramer, nachdem ich ihn mal ein bisschen ausführlicher sprechen konnte bei einem Auswärtsspiel in Gladbach vor ein paar Wochen. Da ist das große Thema, wie kriegen wir es hin, den nächsten Schritt zu machen? Er ist ja hingekommen und hat erst einmal klar die Defensive gestärkt und den Fokus auf die Defensive gelegt, auf diese Kompaktheit. Und jetzt muss man eben gucken, um dann auch nicht diese Spiele, aber Spiele gegen Fürth, Bochum etc. zu gewinnen, müssen wir auch vorne den nächsten Schritt machen, also spielerisch da sein. Und er hat ja mehrfach betont, dass sie im Training schon weit genug sind. Die Leute wollen und wir haben immer wieder Spielformen, in denen man sieht, dass eben genau diese Wimmers und Okugawas auch mit dem Ball umgehen können und wollen. Jetzt müssen die Verteidiger noch ein bisschen Vertrauen entwickeln, dass man eben das Ding nicht lang auf Klos auf den Kopf schlägt, der dann einfach nur verlängert, sondern dass man den auch mal in die Mitte, in die zentrale Position im Spielaufbau spielt, wo der Ball verarbeitet werden kann, im schlechtesten Fall natürlich verloren geht und eine ganz, ganz gefährliche Situation einleitet, wie zum Beispiel die Frankfurter gegen Bayern jetzt kassiert haben. Aber nur wenn du diesen Schritt machst, kannst du tatsächlich auch in der Tabelle nochmal, lass es 5, 6, 7 Punkte am Ende der Saison gut geschrieben bekommen im Vergleich zu dem Team, das einfach nur kompakt hinten steht und vorne so ein bisschen auf die Jungfrau Maria hofft.
Oh Gott. Fehlt noch der Freitagabend.
Ich weiß nicht, worauf die
ja, weiß ich sonst jetzt so auch hoffen. Nicht. Fehlt noch der Freitagabend. Köln schlägt Fürth mit 3:1, dreht einen Rückstand. Doppelpack Skiri. Wir wollen das Ganze aus Fürther Sicht mal beleuchten, denn die sind Tabellenletzter in dieser Länderspielpause.
Und damit auch das erste Team, das ein bisschen abgeschlagen ist. Mhm. Vorne sind es nicht mehr die Bayern. Die sind jetzt erstmal wieder zurückgeholt worden von Leverkusen und Co. Aber hinten am Tabellenende, da ist eben dieses eine Team, das schon ein bisschen Luft gelassen hat zwischen sich und der Konkurrenz. Und über genau dieses Team wollen wir jetzt mit Frank Linke sprechen.
Werbung. Welcher Bundesligist hat das Zeug zum Meistertitel? Wer löst die Tickets fürs internationale Geschäft? Und wer tritt den Gang in Liga 2 an? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neueinsteiger haben wir noch eine tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
So, da haben wir ihn. Jetzt bei uns in der Leitung. Wir müssen uns dringend mal intensiv auseinandersetzen mit dem Aufsteiger, mit der Spielvereinigung Greuther Fürth und machen das zusammen mit Frank Linkisch. Frank, schönen guten Tag.
Ja, hallo Benni.
Wir wollen mit dir sprechen darüber, warum bei den Kleeblättern bislang in dieser Saison irgendwie der Wurm drin ist. Da reicht ja ein Blick auf die Tabelle und irgendwie auch auf den letzten Spieltag. Führung verspielt, am Ende das Spiel verloren am Freitagabend. Fangen wir vielleicht mit der Partie gegen den 1. FC Köln mal an. Gib uns mal aus deiner Sicht eine Einschätzung, inwiefern das trotz des Ergebnisses vielleicht ein kleiner Schritt in eine richtigere Richtung gewesen ist. Wie ordnest du dieses Spiel gegen den 1. FC Köln, diese Niederlage, ein?
Ja, als Lehrstunde, auch als unnötig. Ich denke, man kann sagen, Fürth hat die letzten Wochen gute Ansätze gezeigt. Sie sind definitiv besser geworden gegenüber dem Saisonstart. Der Kader hat sich ja dann auch nochmal verändert mit 4, 5 Neuzugängen. Sie zeigen in diesen Spielen jetzt in Köln gegen Bayern, davor in Berlin, sie zeigen gute Ansätze, aber es reicht noch nicht. Ja, ob es dann irgendwann reichen wird, das wird davon abhängen, wie schnell sie lernen, wie schnell sie Fehler abstellen. Und gerade in Köln muss man sagen, erste Halbzeit völlig in Ordnung. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob die Führung verdient war oder nicht, aber sie führen 1-0, sie können sogar das 2-0 machen, haben da Pech mit dem Doppelpfosten. Aber mit Beginn der zweiten Halbzeit hat Köln das Tempo erhöht und dann war bei Fürth alles abgerissen. Ja, und sie bekommen dann zu leicht die Gegentore, wieder nach einer Standardsituation das zweite Tor und dann kommen sie auch nicht mehr zurück. Da haben sie dann nicht die Klasse, nochmal zurückzuschlagen. Und ja, am Ende steht dann irgendwo wieder eine teils unnötige, aber auch logische Niederlage.
Frank, wir sitzen ja hier gerade in dem Stadion eines Vereins, den die Fürther in der vergangenen Saison hinter sich gelassen haben, nämlich beim HSV. Fürth ist aufgestiegen, hat aber trotzdem wichtige Leute wie Stach, wie Raum, wie Jäckel verloren. Wir haben gerade zumindest mal in einer Andeutung von Jonas Bolt, mit dem wir gesprochen haben, gehört. Das tut so einem Verein natürlich besonders weh, vor allen Dingen, weil nur Stach, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ja auch eine Ablöse bekommen hat. Wie viel Gesicht hat Fürth vor der Saison verloren? Und du hast die Neuzugänge angesprochen. Wie viel haben sie schon an neuem Gesicht wieder da?
Ja, was heißt Gesicht verloren? Ich würde sagen, was sie verloren haben, ist Eingespieltheit. Das war ein sehr verschworener Haufen, ein eingespielter Haufen. Da griff ein Rädchen ins andere und diese Mannschaft ist dann auch völlig verdient aufgestiegen. Mit, denke ich, da waren sich alle einig, mit der schönsten Art Fußball zu spielen in der zweiten Liga. Ja. Und dann haben sie eben aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten oder auch Nichtmöglichkeiten diese Spieler ziehen lassen müssen. Ablösefrei, das tut ihnen natürlich weh, wenn du Spieler selber ausbildest, wie David Raum, der jetzt Nationalspieler ist, der aber in Hoffenheim, nach allem, was ich gehört habe, das Fünffache verdienen kann. Und ja, was will Fürth machen? Der Spieler wollte nicht verlängern, dann kam Corona, da konnte Fürth nicht mehr verlängern und am Ende steht so ein bitterer Abgang. Das ist das eine, dass du diese Mannschaft ja ein Stück weit entkernt hast. Und dann dauert es natürlich, bis die Neuzugänge greifen. Dann haben sie zunächst mal Spieler geholt, auch aufgrund ihres Budgets, die in ihren alten Vereinen Probleme hatten. Ja, weiß nicht, ob Jonas Bolt was zu Gideon Jung zum Beispiel gesagt hat oder zu Jeremy Duziak, zwei ehemalige Hamburger. Aber sie haben ja lauter neue geholt, die irgendwo nicht mehr Stammspieler waren, die Verletzungen hinter sich haben, die Probleme im alten Verein hatten. Und die musst du ja auch erstmal wieder in die Spur kriegen, jeden Einzelnen. Und wenn du sie in die Spur gekriegt hast, dann musst du das wieder zum Team zusammenfügen. Und das dauert natürlich. Und die große Frage wird sein, reicht die Zeit für Greuther Fürth? Ja? Ich würde nicht zu schwarz malen. Der Abstand ist nicht so groß. Klar, ein Punkt ist nicht schön. Da sind aber zwei, drei andere Teams auch noch dabei, die da unten rumkrebsen. Aber es muss sich jetzt dann schon langsam etwas bewegen.
Welche Spieler sind denn für dich so die, ja, ich sag mal, Lichtblicke oder die, wo du auch diese Fantasie entwickeln kannst, nee, mit denen und wenn die zünden, kann das reichen für den Klassenerhalt und können die auch in einen Lauf kommen? Gibt es da so ein, zwei Jungs, wo ich auch einfach jetzt in den nächsten Spielen mal noch genauer drauf gucken sollte?
Ja, ich denke, man kann es schon auf die Neuzugänge, die sie spät verpflichtet haben im Ende August, ne, bis zum Ende der Transferperiode, die sollte man im Auge behalten. Also gerade Duziak, finde ich, hat in den letzten Spielen zumindest über Strecken überzeugt, war für mich da der beste Fußballer drin. Viergever hinten in der Abwehr, der Sicherheit gibt, Willems auf links, das sind so die drei, also zwei davon, Viergeber und Willems in der Abwehr, die ein bisschen mehr Stabilität geben. Da sind sie deutlich besser geworden. Duziak, Kreativität nach vorne. Itten soll dann die Tore machen. Was aber schon auch ein entscheidender Punkt ist, man darf es nicht nur auf die Neuen. Ne? Da gibt es auch ein paar Spieler aus dieser Aufstiegsmannschaft, die letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben und die sich auch noch steigern müssen, denen man das auch eigentlich zugetraut hat. Und da denke ich vor allem an Paul Seguin und an Julian Green.
Rashid Assouzi ist ja als, so nehme ich das wahr, auch in den Interviews, wenn ich ihn lese, wenn ich ihn irgendwo sehe, höre, ein sehr besonnener Macher und Verantwortlicher dort bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ist ja aller Ehren wert, dass sie überhaupt in der Bundesliga sind und da solche Teams wie den HSV, wo wir eben gerade sitzen, hinter sich gelassen haben. Wenn das jetzt noch auch nach der Länderspielpause sich fortsetzt, Ergebnisse bleiben aus, bis zur Winterpause und so weiter. Ich habe immer diesen Satz von Sven Mislintat im Ohr, der gesagt hat über Pellegrino Matarazzo, selbst wenn wir absteigen, bleibt er unser Trainer, weil er der beste Mann ist, den wir haben. Wird irgendwann, ist in Fürth klar, nee, der Stefan Leitl, der sie überhaupt erst dahin gebracht hat, an dem wird auch, wenn, sagen wir mal, in 5 Wochen immer noch da nur 1, 2, 3 Punkte stehen, nicht gerüttelt?
Ja, ich denke, dafür muss man die Entwicklung abwarten. Rashid Assouzi kämpft schon darum. Das hat er auch von Anfang an klar gemacht vor der Saison, dass Ruhe bleibt, dass die Leute das zu schätzen wissen, dass sie überhaupt in der Bundesliga spielen. Ja, dass es da auch schwierige Phasen geben kann. Und er stärkt Stefan Leitl den Rücken und wird immer letztlich die Arbeit bewerten, die er liefert. Und das wird er ein bisschen auch von Ergebnissen lösen, wird er auch lösen müssen, weil manche Niederlagen sind einfach selbsterklärend. Ja. Wir hatten neulich das Spiel gegen Bayern München. Wenn wir uns anschauen, da verdienen einzelne Spieler in einem Jahr mehr Jahresgehalt als der gesamte Etat der Spielvereinigung Greuther Fürth ist. Also was wollen sie machen? Mhm. Andererseits ist es natürlich ein knallharter Wettbewerb. Du willst in dieser Liga bleiben. Ja. Vom Gefühl her würde ich nie, oder was heißt vom Gefühl, ich würde nie was ausschließen im Profifußball, wenn man irgendwie merkt, es geht jetzt komplett den Bach runter und da geht gar nichts mehr und er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Aber diesen Zeitpunkt sehe ich noch überhaupt nicht gegeben und das ist nach wie vor eine Einheit in Fürth. Die wissen, wo sie herkommen, das sehr genau.
Aber wir sind uns einig, jetzt schon nach der Länderspielpause ein Schlüsselspiel gegen den Vorletzten, gegen den Mitaufsteiger, 17. Ja, Bochum.
Absolut.
Also da darf man nicht abreißen lassen, auch in der Tabelle dann.
Ja, das sollte man nach Möglichkeit 3 Punkte holen. Ihnen fehlen ja auch in dieser Zwischenrechnung, dieser eine Punkt schaut natürlich böse aus. Und wenn man mit den Verantwortlichen spricht, ihnen fehlen letztlich 3 Punkte. Das war das Spiel gegen Bielefeld daheim, wo sie ihren einzigen Punkt geholt haben. Das müssen sie eigentlich gewinnen. Bielefeld war nicht gut an dem Tag, Fürth hatte die besseren Chancen. Und das Spiel in Berlin, wo du einfach vielleicht einen Punkt mitnehmen solltest, ja, da sind sie ja auch in Führung gegangen in der 2. Halbzeit und haben dann ähnlich wie in Köln relativ schnell einen Doppelschlag kassiert. Wenn du mit 4 Punkten dastündest, dann hättest du so viele wie Bochum oder Bielefeld jetzt, du wärst ein hinter Augsburg, dann würdest du ja da völlig mitschwimmen. Demzufolge bin ich schon bei euch. Also der Druck ist jetzt schon da, wenn du die Ambition hast, Klassenerhalt, und das haben sie ja mit Bochum schlagen. Und dann bist du da irgendwo dabei mit Bochum, Bielefeld und Augsburg. Das sind für mich so die 3 anderen, die da unten am Ende den Abstieg unter sich ausmachen werden. Ja, und dann warten wir mal ab. Also abschreiben würde ich Greuther Fürth noch nicht. Dafür ist es definitiv zu früh.
Ja, denn dieser VfL Bochum hat die 4 Punkte, aber genau auf diese Zahl kann man ja jetzt kommen, wenn man zu Hause gegen den VfL gewinnt. Frank, danke für deine Eindrücke. Das werden wir uns natürlich anschauen in den nächsten Wochen. Liebe Grüße.
Ja, danke. Liebe Grüße zurück.
Jo, und dann höre ich doch schon so ein bisschen vorsichtig die Länderspielpause rufen. Ruft so eine Länderspielpause oder klingelt die eher? Oder klopft die vielleicht?
Naja, vorhin haben wir es ein bisschen klopfen hören, aber offensichtlich sind sie mit den Umbaumaßnahmen jetzt hier schon durch. Ne? Wir haben draußen einen bäckerfaustigen Jo Kimmich gesehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch in den nächsten 10 Jahren die typische Geste für den verbissenen Jo Kimmich, aber eben auch für den Erfolgstypen Jo Kimmich.
Wollen wir gleich noch ein paar Sachen einfach hier wegstibitzen, die der DFB hier gerade aufbaut? Fällt doch gar nicht auf, wenn wir hier mal so ein paar Embleme oder sowas.
Ich finde es wirklich mal ganz spannend zu sehen, wie
zu klauen?
Der DFB. Wie ist es, wenn man was klaut? Habe ich wirklich noch nie gemacht. Nee, aber wie so ein Stadion umgemodelt wird, ne?
Also, du kannst ja noch ein bisschen hierbleiben, versteck dich doch einfach.
Ja, jetzt wo ich hier wohne.
Fällt's doch nicht auf, stellt sich hinter so eine Säule hier. Ja. Komm, also bevor wir jetzt hier schon den Abgesang machen mit Länderspielpause, eine Sache fehlt noch.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Während hier draußen nochmal so ein Wagen mit den neuen Postern vorbeigerollt wird.
Das ist ein großes Poster von Joshua Kimmich.
Also hier vibriert. Hört ihr das, Freunde? Hier vibriert der ganze Boden und das liegt nicht daran, dass Alex Schüler so aufgeregt ist.
Ich glaube, das ist der DFB-Tross, der hier auf so einem Kofferwagen reingesetzt wird.
so einer Sänfte mit Rollen unten dran. Mir ist das Kicker-Manager-Spiel heute ein großes Anliegen, denn obwohl ich, dumm wie ich bin, halt zwei Torschützen auf der Bank gehabt habe, mit Skelly und mit Ingwertsen, habe ich 58 Punkte geholt. Weil endlich André Silva mir was gibt, weil trotz der Niederlage ein Suat Serdar funktioniert, ein Marc Uth seine Punkte holt, ein Christian Günther seine Punkte holt, selbst ein Manuel Riemann noch ein paar Pünktchen geholt hat. 58 Punkte, da gibt es gar nichts zu meckern. Es ist das allererste Mal in dieser Saison, dass ich irgendwie mir denke, ja, so geht das. Aber dann sehe ich, wer in unserer Liga den Spieltag gewonnen hat mit 122 Punkten, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
Ich habe 40 Punkte geholt, leide natürlich weiterhin mit und durch den Ausfall von Erling Haaland vorne drin. Malen immerhin jetzt mit 7 Punkten. Übrigens habe ich vorhin nicht erwähnt, der muss vor allen Dingen gegen den Ball noch etwas dazu lernen. Ich habe im Mittelfeld Probleme, weil ich unter anderem diesen Florian Neuhaus, der einfach gerade nicht spielt bei Gladbach, aufgestellt habe und ich kann mir auch nicht erlauben, den runterzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, du hast auch keine Alternative.
Ja, genau, ich bin wieder sehr ins Risiko gegangen. Lindström bei Frankfurt, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht ein bisschen überbewertet habe von den Anlagen.
Kommt noch.
Aber ich habe ein paar Bänke, die dann für 40 Punkte immerhin beigetragen haben, beziehungsweise dazu gereicht haben. Kostic hat heute 15 Punkte geholt, beziehungsweise am Wochenende Sosa, Flecken hinten drin, macht einen richtig guten Job. Also immerhin.
Es war der Spieltag des Mattis Krämer bei uns in der Liga, denn wenn ich dir kurz vorlese, wen der alles hat: Awoniyi, Diaby, Nkunku, Mavropanos, Skelly. Okay. Also er wird nie wieder so einen stabilen Spieltag haben.
Sagst du jetzt so? Krämer, lass dir das nicht gefallen.
Gucken wir nochmal auf die Bank, da hat er noch einen Thuram sitzen, Baumgartner, Reiner. Naja, der Kader ist auf jeden Fall tiefer besetzt als deiner. Und wer führt, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt, ich wollte nochmal sagen vor der Länderspielpause, wer unsere Liga denn anführt. Denn da die Jungs und Mädels sind durchaus so aggressiv, dass ich dann auch schon mal eine Nachricht bekomme, dass ja gar nicht erwähnt wurde, wer denn jetzt gerade in der Liga vorne liegt. Vorne liegt Hannes Lipke. Mit 554 Punkten. Und das sind einfach mal fast 40 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Chapeau, Hannes. Mit dem Hannover 96-Emblem.
So. Dass es das noch gibt, ne? So.
Gibt es auch noch. Ja. Ich habe zum Abschluss noch etwas. Ich habe Feedback bekommen, das ausnahmsweise mal eher an mich gerichtet, damit ich es an dich weitertrage, von Caps bei Instagram zum Thema Triathlon, weil du mich ja so rund gemacht hast in der
Caps
letzten Folge.
Caps,
das ist eine Abkürzung. Ja.
Benny Caps, einer meiner allerersten Freunde im Kindergarten.
Ja. Also liebe Grüße auch an den an dieser Stelle. Es kamen ein paar Sprachnachrichten, die ich mir dann angehört habe. Ansonsten bitte tut mir einen Gefallen, schickt mir keine Sprachnachrichten bei Instagram. Finde ich gruselig, höre ich mir nicht an. Auch keine Fotos, weil man dann extra das ja freigeben muss, ob man das Foto jetzt runterladen und sich angucken will oder Videos. Habe ich Angst davor, dass das alles mit Virus und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man per Sprachnachricht Viren übertragen kann, aber bitte schickt mir das nicht. Wenn ihr was wollt, schreibt einen Text, dann gucke ich mir das an. Er hat nämlich gesagt, du sollst mal von deinem hohen Ross runterkommen. Du erzählst hier einen von Triathlon und jetzt nur mal das Zitat, was ich extra rausgeschrieben habe aus dieser Sprachnachricht. Fuck, ich hätte es natürlich auch eigentlich vorspielen können. 1,5 Stunden, das ist ja maximal die Volksdistanz, das schafft jeder, der einigermaßen laufen kann. Kommt von Caps, nicht von mir, ich würde das niemals behaupten, ich möchte auch noch fortsetzen, wenn der Schlüter mal wirklich einen Triathlon machen will, dann Mittel- oder Langdistanz. Bei Mitteldistanz reden wir von mindestens 5 Stunden. Also er ist mir zur Seite gesprungen, hat dann danach noch diesen Unterschied erklärt zwischen fußballspezifischer Belastung und dem, was bei so einem Triathlon-artigen, ich muss es offensichtlich Triathlon-artiges Event nennen, passiert. Anaerob und aerob, diese Begriffe sind dann noch gefallen, habe ich nicht ganz verstanden, höre ich mir in Ruhe aber nochmal an. Also die Quintessenz ist im Grunde genommen nur, und deswegen bin ich Team Caps, gib nicht so an.
Die Quintessenz ist für mich, Caps traut sich nicht, mir das als Nachricht zu schicken.
Hat er vielleicht auch.
Und mal davon abgesehen, selbst wenn du recht hast, mein Lieber, wie komme ich denn rüber, wenn ich mich in Privatgesprächen wie folgt äußere: Ja, ich bin beruflich Sportjournalist und meine Hobbys sind triathlonartige Wettbewerbe. Das kann ich nicht bringen. So, und da müsst ihr auch mal alle ein Verständnis für entwickeln.
Ich bin Team Caps und ich finde das gut, dass mir auch mal einer zur Seite springt.
Ja. Leute, macht Länderspielpause, legt die Füße hoch, freut euch auf die podcastartigen Sachen, die wir dann nach der Länderspielpause hier wieder machen werden. Ja, und bis dahin können wir mal, ja vielleicht gucke ich mir das Spiel hier Freitag an.
Ich sammle jetzt hier so ein paar DFB-Sachen ein und ich mache schon mal das Licht an, Schlütenmann, denn ich sehe doch deinem Gesicht an, dass du auf Klo musst. Liebe Grüße.
Tschüss. Macht's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.